Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum plaudern. Und auch heute wieder, wie immer, mit Florian.
Und mit Ruth. Herzlich willkommen zu Folge 115.
Hallo, hallo. 115.
115.
Ja, ich habe erst letztens, ich weiß nicht, gestern, warum, irgendwie so an die Vergangenheit gedacht und mir gedacht, dass das eigentlich schon ziemlich arg ist, oder? Wie lang es diesen Podcast jetzt schon gibt.
Ja, nächstes Jahr wird es ihn 5 Jahre lang geben.
Das ist verrückt, oder? Ich habe irgendwie so gedacht und Dings, was die, wie man dann halt so manchmal im Bett liegt und denkt, ah, ich weiß schon warum. Ich weiß warum. Es hat natürlich mit dem Kometen zu tun gehabt. Ich habe den Kometen noch nicht gesehen und habe an das letzte Mal, als ich einen Kometen gesehen habe, gedacht, nämlich Neowise. Das war im Sommer 2020 und da war ich gerade paddeln auf der Donau in Straubing. Das war total schön. Und egal, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich dann dran gedacht. Das war vor ewiger Zeit, so fühlt sich's zumindest an. Und dann habe ich mir gedacht, shit, der Podcast ist ja noch davor, quasi zum ersten Mal entstanden, noch älter. Crazy, oder? Ich hätte mir nie gedacht, dass wir das wirklich so lang machen.
Ja, ich weiß nicht, warum denn nicht?
Ich weiß nicht. Also ich mache schon Dinge auch irgendwie gern länger, aber meistens, also ich tue mir eher leichter mit dem Anfangen von neuen Dingen und nicht mit dem Durchhalten von bestehenden. Ich weiß nicht.
Hab mich dazu gezwungen.
Eigentlich schon, du hast mich zu meinem Glück gezwungen, ja. Das stimmt.
Am 23. Juni 2025 wird der 5. Geburtstag stattfinden. Müssen wir überlegen, ob wir da was tun oder nicht. Es ist ein Montag.
Vollkommen crazy, oder? 5 Jahre.
Ja.
Ja, na, da müssen wir schon was machen, oder?
Ja, Montag, der 23. Juni 2025. Dann schauen wir mal, was wir machen können.
Das ist jetzt natürlich irgendwie eine blöde Zeit, weil Juni, also da wollen immer alle alles. Ne?
Ja, aber alle wollen zu unserer Geburtstagsparty, oder?
Wir müssen einfach irgendwie früher dran sein. Na, da müssen wir schon was machen eigentlich. Wir überlegen uns was. Es wird irgendwas geben. Also markiert euch das Datum schon jetzt, 23. Juni.
Jawohl.
Aufregend. Es ist viel passiert seit dem letzten Mal. Mhm. Wir haben sehr viele Nachrichten auch bekommen von euch. Zuerst mal dein Buchtipp, deine neu eingeführte Rubrik in diesem Podcast. Dein Buchtipp ist auf sehr viel Gegenliebe gestoßen, muss man sagen. Wir haben einige Nachrichten bekommen. Ja, mach das, cool, voll super. Auch den Podcast habe ich mir angehört, den ersten österreichischen Sachbuchpreis, den Podcast von Barbara Zehmann und Clemens Seitz. Hat mir sehr gut gefallen. Seitz ist wer anderer. Clemens Seitz. Und ich muss sagen, wirklich gut. Ein Podcast, den sogar ich mir anhören kann. Was heißt, weil ich höre nie Podcasts.
Wollte gerade sagen, es ist eine große Ehre, dass du dir diesen Podcast anhörst. Der ist echt keine Podcast. Also.
Nein, ich höre wirklich keine Podcasts. Ich halte das irgendwie nicht aus, dieses Gelabere. Mir ist das zu blöd. Aber bei den beiden ist es super, wirklich, wirklich angenehm anzuhören. Also ich habe das einfach, und dauert auch eine Stunde ungefähr. Und ich habe mir dann so nach 50 Minuten habe ich mal geschaut, wie weit es jetzt schon ist. Weil so ein bisschen langweilig. Nein, nicht wirklich langweilig, aber ja, bin nicht so gut im so aufmerksam zuhören. Und ich war sehr überrascht, dass das schon so lang geht und es war sehr kurzweilig und super.
Ja, ich habe sie nicht umsonst empfohlen.
Und der Herr Seitz verwendet Begriffe wie Eigenfrequenz und zwar korrekt im richtigen Zusammenhang. Das ist jetzt bei Literaten jetzt nicht so selbstverständlich.
Ja, also, aber er hat auch, glaube ich, Mathematik studiert irgendwann mal.
Ja, das wird's erklären. Das wird einiges erklären. Ja, die beiden sind echt dann auch eine gute Kombi, finde ich. Also hört euch den an. Ich habe mir auf jeden Fall gedacht, da muss ich jetzt natürlich irgendwie mitmachen. Ne?
Was sagt nicht, du hast jetzt nicht nur einen Podcast gehört, hast auch ein Buch gelesen. Was ist los mit dir? Was in die Rettung rufen?
Du kennst mich zu gut. Nein, ich habe natürlich kein Buch gelesen. Ich lese ja nichts. Nein, es ist irgendwie, also ich tue da ein bisschen natürlich so kokettieren mit diesem ich lese nichts. Ich glaube, es geht darum, dass irgendwie so oft Leute sagen in irgendwelchen Interviews oder Talkshows oder keine Ahnung was, boah, Physik, Mathematiker, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, da habe ich keine Ahnung. Ja. Und das ist vollkommen okay und wird sogar noch gutiert und Leute finden das lustig und charmant und sympathisch. So wie die Welt funktioniert, ist mir wurscht, da habe ich keine Ahnung. Aber von Literatur wird sich das niemand sagen trauen, weil dann gilt man als Banause und als Ungebildeter und so weiter. Und ja, drum vielleicht. Nein, aber ich lese wirklich sehr wenig. Ich lese einfach sehr langsam und komme dann natürlich dem Florian überhaupt nicht hinterher, weil der liest irgendwie ein Buch pro Tag. Ich lese ein Buch alle 3 Monate oder so. Naja, wie viele Bücher liest du pro Woche?
Keine Ahnung, vielleicht irgendwie so, sagen wir mal so 2 bis 5 Bücher im Monat, sagen wir mal so.
Ja, aber das ist schon mehr als ein Buch pro Woche im guten Fall,
ja,
sagen wir mal. Naja, also habe ich mir gedacht, ich brauche mich jetzt gar nicht irgendwie aus dem Fenster lehnen und etwas zu tun probieren, was mir eh nicht liegt oder viel Aufwand bereitet und ein Buch empfehlen, sondern ich empfehle was anderes, was ich öfter mache als lesen, nämlich Musik hören.
Ah, okay, gut, ja. Das mache ich nicht so oft zum Beispiel.
Ja, na schau. Seit wir einen Plattenspieler daheim haben, kaufe ich mir jetzt die ganze Zeit Platten. Ich wäre alt. Na, und vor allem halt, wenn ich auf einem Konzert war, kaufe ich mir nach einer Platte. Und ich war erst kürzlich auf einem super Konzert von einer super Musikerin. Das ist eine Berliner Musikerin. Und da hat sie ein Lied gespielt, das astronomischen Bezug hat. Und darum habe ich mir gleich gedacht, die empfehle ich euch. Sie heißt Dota. Dota, die Kleingeldprinzessin. Kennst du Dota?
Nein.
Dota ist super. 25 Jahren mindestens gibt sie sich schon. Und sie spielt super Lieder. Und das eine Lied, das ich euch empfehlen würde, also ich empfehle euch Dota sowieso, aber das eine Lied mit dem astronomischen Bezug, das heißt Für die Sterne. Und es ist, wie ich dann draufgekommen bin, wie ich mir das Lied nochmal irgendwie rausgesucht habe, das einzige Lied, das sie spielt, das nicht von ihr ist. Das ist aber Mist. Also von einem Freund von ihr, der heißt Stefan Ebert, das ist ein Singer-Songwriter aus Mannheim. Hallo Mannheim. Egal, ich empfehle es euch trotzdem. Und da möchte ich auch ein Stückchen aus dem Text vorlesen, wo es um die Sterne geht. Das ist so schön. Zwei kleine Passagen.
Mhm.
Und der erste Teil ist überhaupt so für uns alle. Und der zweite Teil ist vielleicht auch gerade für euch, die ihr dazuhört, relevant. Nämlich: Ich bin nicht hier, um mich zu bemühen, ich bin hier, um zu glühen. Ich bin hier, um zu blühen, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen. Nein, ich bin hier für die Sterne und ich bin hier sehr gerne. Ich bin hier, weil ich lerne, ich bin nicht hier, um dir zu gefallen.
Wenig konkrete Astronomie, wenn ich das anmerken darf, aber es ist ein sehr schöner Text. Also,
sorry.
Wenn man jetzt was über Sterne lernen will, hilft einem das Lied nicht.
Ja, und dann hört man einfach uns zu. Nachdem man sich Dota angehört hat, kommt man wieder zu uns zurück und lernt was über die Sterne, oder?
Mhm.
Okay, das ist nicht wirklich astronomischer Bezug, es tut mir leid. Vielleicht tut mir das nächste Mal noch mehr Mühe geben.
Nein, das ist ja egal. Also die Bücher, die ich letztes Mal vorgestellt habe, das waren jetzt auch keine astronomischen Bücher, sondern war Astronomie ein Thema und da sind halt Sterne ein Thema. Also das kann man sich durchaus anschauen.
Nein, es ist echt super. Also super Musikerin und super Lieder. Man hat einfach bei ihren Liedern, wenn man sie hört, nachher so ein, einfach irgendwie so ein, so ein schönes Gefühl. Es ist so, wie wenn man, weiß nicht, nach einem kalten Tag schönen heißen Tee zum ersten Mal trinkt oder Glühwein oder so. Oder irgendwie, es hat sowas, ich weiß nicht, also man fühlt sich nachher einfach so, hört euch Dota an und schickt uns weiter Nachrichten. Wir haben so viele Nachrichten bekommen. Eine Nachricht, die dann noch gut dazu passt, auch zu dem Buch Peter Goetze von Barbara Zehmann, das du letztes Mal besprochen hast. Nämlich haben wir eine Nachricht bekommen von Edgar und seinem Photon Kuno, das auch schon ein paar Mal Fragen geschickt hat. Und zwar hat ihn Kuno das Photon, das natürlich sehr am Thema Dunkelheitsstrahlen interessiert ist, ja, darauf hingewiesen, dass jemand anderer schon dieses Konzept des dunklen Lichts, naja, entdeckt kann man da nicht sagen, aber bearbeitet hat, nämlich der Ingenieur, dem nichts zu schwör ist, Daniel Düsentrieb.
Mhm.
Anscheinend gibt's da irgendwo in einem alten Mickey Mouse Heft ein Bild von Daniel Düsentrieb in seinem Labor oder gut, ne, Werkstatt haben wir das früher genannt, wo im Hintergrund ein Bild zu sehen ist, auf dem eine schwarze Glühbirne leuchtet, unter Anführungszeichen, und drunter der Text: Schwarzes Licht macht helle Räume dunkel. Das ist tatsächlich ein sehr schönes Bild. Das ist natürlich schon eine ziemlich faszinierende Vorstellung irgendwie. Das ist sowas, da muss man so ein bisschen drüber nachdenken und dann macht es einem ein bisschen einen Knoten in den Kopf, ne? Schwarzes Licht macht helle Räume dunkel, aber finde ich gut.
Ja.
Es gab noch einen Buchtipp.
Ja.
Damit ich mir nichts irgendwie ausdenken muss. Oh, jetzt habe ich mir den Namen nicht.
Ulrich hat
geschrieben, dass er es toll findet, dass wir Buchtipps machen.
Okay.
Und wir sollen weiter Buchtipps machen. Die Buchempfehlung, die wir bekommen haben, war von Viktor.
Ah ja.
Und Viktor empfiehlt ein Buch namens Pelzstern von CJ Cherry. Kennst du die? Sagt dir die was?
Ich glaube, das ist mir unbekannt. Also ich habe Pelzstern schon mal gehört, aber gut, das kann man leicht schon mal.
Im Original heißt der anscheinend Down Below Station.
Nein, tatsächlich habe ich von der Caroline Janice Cherry noch nie was gelesen, soweit ich mich erinnere. Also ich habe viel gelesen und ich erinnere mich an alles. Kann gut sein, dass ich irgendwo auf irgendwas gekommen bin, aber jetzt so in meinem aktiven Gedächtnis wüsste ich jetzt nichts und vor allem nichts von Peltstern. Aber ich werde es mir anschauen.
Wahnsinn. Also Viktor, alle Achtung, du hast ein Buch gefunden, das Florian nicht kennt.
Ja, das ist Quatsch. Ich kenne viele Bücher nicht. Also dass so viele Bücher geschrieben werden. Vor allem die Frau hat, glaube ich, 1000 Bücher geschrieben, wenn ich mir gerade ihre Bibliografie da anschaue.
Wahnsinn, wirklich.
Es scheint eher so ein bisschen die Art von Science-Fiction zu sein, die mir nicht so zusagt. Military Science-Fiction und Kämpfereien und Schießereien und so, das ist nicht ganz so meins.
Er sagt aber auch, es ist weniger dystopisch, als es klingt.
Okay, gut, na dann schaue ich es mir an.
Schauen wir mal. Ja, schaust dir an, du bist schneller. Also wenn ich es mir anschaue, dann hören wir erst in 3-4 Monaten wieder was. Bei dir vielleicht schon in einer Woche. Also, danke Viktor für die Empfehlung. Und dann habe ich ganz persönlich eine Empfehlung bekommen von Uwe.
Okay.
Science Fiction für Ruth. Und zwar hat er mir empfohlen, eine Serie, muss ich nicht lesen, sehr gut, Lex, The Dark Zone.
Die kennst du doch, oder?
Kenn ich die?
Die haben wir auf der Sternwarte früher angeschaut, in unserem Sternwarte Science Fiction Film Festival. Das ist eins der trashigsten Dinger, die ich je gesehen habe.
Ja, es klingt in der Beschreibung nach extrem fragwürdig, sage ich jetzt mal. Es gibt eine weibliche Hauptfigur, die einzige weibliche Hauptfigur, die da jetzt, das muss ich euch vorlesen, so beschrieben ist. Ich glaube, Uwe hat das selbst so umschrieben, nicht von irgendwo genommen, die Beschreibung. Sev heißt diese Person, die in der Ehefrauenbank erzogen und wegen Fehlverhalten zur Umwandlung zur Liebessklavin verurteilt wurde, bei der Umwandlung körperlich arg modifiziert und mit der Cluster-Echse gekreuzt. Whatever that may be. Man muss jetzt dazu sagen, es ist aus den 90ern, okay. Es ist manchmal auch gut, dass die 90er schon vorbei sind, nicht nur in Bezug auf Mode und Frisuren. Es hört sich ziemlich wild an und wenn du jetzt sagst, dass ich das schon gesehen habe, dann hat es anscheinend keinen großen Eindruck auf mich gemacht.
Ja, das lief damals irgendwie in den späten 90ern, glaube ich, auf irgendeinem Privatsender, Fox oder sowas. Und wir haben es uns irgendwann auf der Sternwarte angeschaut und wir haben da ja durchaus einen Hang zu trashigen Science-Fiction-Zeug gehabt. Also hätte es gut gepasst, vielleicht warst du da gerade nicht da, aber ich weiß, dass es bei uns in der Sternwarte lief. Und wie gesagt, wer auf trashige Science-Fiction steht, kann sich das anschauen. Es war damals schon teilweise fraglich, so was die Figuren angeht. Es ist heute wahrscheinlich nicht weniger fraglich geworden, aber es ist, ich wollte gerade sagen, trotzdem eine gute Serie. Ich glaube nicht. Aber es ist halt sehr, sehr trashig.
Sag mal da jetzt einfach auch danke für die Empfehlung und sonst nichts mehr dazu.
Die war vor allem deswegen so bekannt, weil die Eva Habermann mitgespielt hat. Das ist eine recht bekannte deutsche Schauspielerin. Bei Rosamunde Pilcher hat sie mitgespielt. Und die Klinik unter Palmen.
Vielleicht hat sie dann einfach ein bisschen einen Ausgleich
bei gebraucht. Traumschiff und bei Kommissar Rex.
Wow, Inga Lindström. Das ist eine beeindruckende Cinematografie, oder wie man das nennt. Ja. Jetzt interessiert es mich aber doch.
Gut, aber haben wir auch astronomische Dinge zu besprechen heute oder reden wir jetzt nur über...
Ja, wir haben auch astronomische Dinge zu besprechen. Wir haben noch eine Nachricht bekommen von Hauke über die Aurora, der uns Bilder geschickt hat von den Polarlichtern, die er gesehen hat, weil wir ja irgendwie in einer kürzlichen anderen Folge auch irgendwie gesagt haben, oder ich habe es wahrscheinlich gesagt, dass man das nicht wirklich so sieht, wie es immer auf diesen ganzen Bildern ausschaut. Und er irgendwie so, hey, hier meine Bilder und genau so hat es wirklich ausgesehen. Sag ich mal, ja, okay, Hauke, du bist ja in Hamburg irgendwo in der Nähe, ja, im Norden, sieht es wahrscheinlich wirklich so aus, ihr Schweine da oben im Norden, die ordentlichen Polarlichter seht. Nein, es war, also point being, man sieht natürlich Farben, man kann natürlich die Farben auch ganz gut mit freiem Auge sehen, vor allem jetzt gerade, wenn so Megasonnenstürme gerade unterwegs sind, wie jetzt in den letzten Wochen wieder oder im Frühjahr war es auch einmal so weiter. Aber nur für die Leute, die noch nie Polarlichter gesehen haben, es ist jetzt nicht so, dass das wirklich so super leuchtend, strahlend, mega aussieht. Es ist schon sehr beeindruckend, aber es ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass dann, wenn man Leuten so Bilder zeigt und sagt, so sieht's aus, dass es dann ein bisschen die echte Erfahrung ein bisschen in den Schatten stellt und ein bisschen underwhelming ist, ja?
Das ist, glaube ich, generell das Motto der Astronomie. Underwhelming. Ja, genau.
Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Zum Beispiel auch bei den Bildern von dem wunderbaren Kometen Tsunshinchan Atlas, den man gerade am Himmel sieht, immer noch, ihr jetzt vielleicht gerade nicht mehr. Naja, oh ja, nächste Woche könnte man auch gerade vielleicht noch sehen, aber braucht man wahrscheinlich schon ein Fernglas. Aber im Moment, also wenn wir das jetzt aufnehmen, 15. Oktober. Mhm. Heute am Abend könnte man ihn auf jeden Fall auch noch sehen. Es war bis jetzt das Wetter leider so scheiße. Hast du ihn gesehen?
Nein, das Wetter war wirklich auch hier schlecht. Also ich kann mich nicht an einen klaren Himmel erinnern, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt lohnt es sich mal, dass ich wirklich gezielt schaue. Es war immer irgendwie mies.
Am Samstag am Abend war ein kurzes Wolkenfenster über dem Westen Wiens und man konnte tatsächlich den Komet, haltet euch fest, quote, über den Himmel ziehen sehen. Die bescheuerte Nachricht von der Zeit im Bild, von der österreichischen Tagesschau, ja, posten die ein Video von dem Komet, wo er über den Himmel zieht. Ich habe mich so geärgert. Hast du das gesehen?
Nein, das hast du dich geärgert über das Video oder geärgert, dass du den Kometen nicht gesehen hast? Also du musst mir deinen Ärger beschreiben, weil ich habe weder den Kometen noch das Video nicht gesehen.
Das war ein kurzes Zeitraffer-Video mit einem Kameraschwenk Richtung Horizont. Zeitraffer, ja, über jetzt irgendwie eine Stunde wahrscheinlich, schätze ich mal, wo man den Kometen tatsächlich quasi sich über den Himmel Richtung Horizont bewegen sieht. Aber natürlich zieht da nicht der Komet über den Himmel, sondern die Erde dreht sich, ja. Noch dazu mit der Bildunterschrift, Komet zieht über den Himmel, okay. Wiens. Ja. Und du denkst dir, natürlich denken sich die Leute, ah verdammt, und ich habe es nicht gesehen, da zieht einmal ein Komet quer über den Himmel. Ja. Genau so, also, das ist so richtig, how not to do it. Also mich hat das irgendwie schon ein bisschen, also gerade von der ZIP hätte ich mir dann schon ein bisschen Besseres erwartet. Ich meine, es ist ein cooles Video, ja, es schaut gut aus, ja, keine Frage. Aber irgendwie, es ist mir dann doch ein bisschen zu suggestiv und irreführend gewesen. Es ist sehr schön. Also, und wir haben auch schon ein paar sehr schöne Bilder in unserer Telegram-Gruppe bekommen von euch, wie ihr den Kometen gesehen habt. Ja. Ein cooles Bild mit dem Gegenschweif. Hast du schon mal einen Gegenschweif gesehen?
Ich habe noch nie einen Kometen gesehen. Also, geschweige denn irgendwelche Schweife.
Ah, aber Bilder schon.
Ja, ne? Natürlich. Also auf Bildern habe ich ihn gesehen und ja, das habe ich schon gesehen. Übrigens, ein kurzer Einwurf. Ich werde irgendwann hier mal ein Moratorium für Bilder ausrufen müssen für die Telegram-Gruppe, weil wieder Polarlichter waren, was da Leute für Bilder reingeschmissen haben und eins schöner als das andere. Da kriegt man nur Neid, wenn man dann nicht schauen kann hier bei uns. Also das muss irgendwann mal aufhören.
Ja.
Erst wenn ich was gesehen habe, dann dürft ihr wieder Bilder posten. Also kommt in die Telegram-Gruppe, da könnt ihr die anschauen. Aber du warst beim Gegenschweif.
Beim Gegenschweif, richtig, weil dieser Gegenschweif, das ist sehr selten, dass man den sieht, weil der entsteht, also müsst ihr euch vorstellen, der Komet, ja, helles Ding, sie schweift in eine Richtung von der Sonne weg und dann sieht man genau bei dem speziellen Komet jetzt noch einen schmalen Strich quasi genau in die andere Richtung, also Richtung Sonne, genau dem eigentlichen Schweif quasi gegenüber, drum auch Gegenschweif. Ich finde auch das Wort Gegenschweif so cool. Ich weiß nicht warum, aber ich sag's so gern. Gegenschweif. So wie Gegenpapst oder so. Naja, wie auch immer. Und dieser Gegenschweif, den sieht man, also den gibt's eigentlich bei allen Kometen, aber man sieht ihn halt nur dann, wenn die Erde sich genau durch die Bahn Ebene dieses Kometen bewegt. Also wenn wir den Kometen genauso von der Seite her sehen und dann sieht man dieses Material, das der Komet in seiner Bahn zurückgelassen hat, dass er dann mehr oder weniger Richtung Sonne sich befindet. Genau wenn wir quasi in dieser Ebene auch drinnen sind, wird das von der Sonne angeleuchtet und dann sieht man diesen Gegenschweif. Also das war jetzt auch irgendwie nur kurz zu sehen und was Besonderes, weil wir bei den meisten Kometen dann natürlich nicht genau durch die Bahnebene fliegen, wenn er gerade gut zu sehen ist, ne?
Die meisten Kometen sind gar nicht gut zu sehen und dann muss das auch noch passen.
So ist es.
Es gibt ja noch mehr, bevor es dann jemand sagt, wir haben nicht alle Schweife genannt, die es gibt. Also so ein Komet hat ja nicht einfach nur einen Schweif. Ist das, was den Kometen ausmacht, wenn er in Sonnennähe ist, dass halt der ganze Staub, der sich von seiner Oberfläche löst und die ganzen anderen Teilchen dann durch den Druck des Sonnenlichts, durch den Sonnenwind quasi weggestreckt, also weggepustet werden. Das ist der Schweif, aber es gibt ja den Plasmaschweif und den Staubschweif. Das kann man auch sehen oft, dass da zwei so sind, die unterschiedlich gebogen sind, weil das eine halt ja Gasteilchen sind, das andere Staubteilchen sind. Dann kann es eben auch den Antischweif geben oder den Gegenschweif, wie du gesagt hast. Und der ist eigentlich kein, das kann ich sagen, Schweif im eigentlichen Sinn, sondern halt nur etwas, was so ein Projektionseffekt halt, weil wir halt in der Ebene drin sind.
So ist es. Was anderes, was auch in unserer Telegram-Gruppe diskutiert wurde, das ist so das letzte Einleitungsthema. Nur, falls du dich schon wunderst, warum
nein,
das so lang
alles gut
war. Ein sehr interessantes Paper wurde diskutiert von euch in unserer Telegram-Gruppe. Im ersten Moment klingt das so ein bisschen nach was? Sicher nicht. Kann doch nicht sein. So ein Blödsinn oder so, ein bisschen fragwürdig. Aber wenn man sich dann genauer anschaut, ist es eigentlich total logisch. Das Thema ist folgendes. Es wurde anscheinend gemessen, dass die Temperatur der Mondoberfläche in der Nacht durch die Corona-Pandemie, durch den ersten Lockdown beeinflusst wurde.
Ich habe das nur gesehen und mir gedacht, das ist Quatsch, das schaue ich mir gar nicht erst an.
Ja. Aber es klingt wirklich so, es ist irgendwie Mondtemperatur durch Corona. What? Schwachsinn. Nein, es ist kein Schwachsinn und total interessant. Ein paar Dinge, die man sich mal klarstellen muss. Die Nighttime Activity, ja, die nächtliche Aktivität. Es geht um die Nacht am Mond, nicht um die Nacht auf der Erde. Ja. Also es geht darum, dass wenn die erdzugewandte Seite des Mondes, die wir sehen, nicht beleuchtet ist, ja, und von der Erde, durch Streulicht von der Erde so ein bisschen aufgewärmt wird. Mhm. Das ist das, was man hier sieht. Also es ist nicht das, was in der Nacht auf der Erde passiert oder passiert ist während der Corona-Pandemie, sondern es ist nicht so, dass die Leute da irgendwie weniger das Licht aufgedreht haben in der Nacht und drum irgendwie die Mondtemperatur gefallen ist. Nein, es geht um diesen Earthshine, das Stückchen vom Mond, das dunkle Stück vom Mond, das man oft ganz gut sehen kann, wenn eine schmale Mondsichel in der Abenddämmerung zu sehen ist. Ja? Also bei abnehmenden auch, aber da ist man selten wach, bei zunehmendem Mond, wenn so eine schmale Mondsichel in der Dämmerung am noch hellen, noch nicht ganz dunklen Himmel steht, sieht man oft so das graue Stückchen Mond. Ja? Das ist die Nachtseite, um die es da geht. Und genau die Tatsache, dass dieses Stückchen Mond, dass man das sehen kann und dass das eben grau ist und nicht schwarz, genau das ist das, worum es eigentlich auch geht. Und genau das zeigt ja schon, dass die Menge an Strahlung, die da von der Erde auf den Mond fällt, gar nicht so klein ist, weil man kann das sehen. Ja.
Die Erde ist ja groß und der Mond ist nicht so groß und der Mond ist nah und die Erde reflektiert viel Licht der Sonne in Richtung Mond.
Genau, ja, und das ist genau das, was man da jetzt auch tatsächlich gemessen hat, dass nämlich der Effekt der Atmosphäre, die das Licht der Sonne quasi reflektiert und auf den Mond wirft, dass da während dem ersten Lockdown ein tatsächlich messbarer Effekt, ein messbarer Temperaturrückgang damit einhergegangen ist. Das ist super spannend. Worum geht's? Es geht um die Effekte von Aerosolen und damit auch Wolken, ja, in der Atmosphäre. Dadurch kann quasi mehr von der Strahlung, mehr von der Infrarotstrahlung, also dieser Wärmestrahlung, wieder raus, ja. Die Erde absorbiert, die Atmosphäre absorbiert viel von dem Sonnenlicht und verwandelt das in Infrarotstrahlung und strahlt das wieder ab. Und mit weniger Emissionen hat man andere Reflexionseigenschaften der Atmosphäre. Mehr Infrarotstrahlung kann quasi raus aus der Atmosphäre und die Temperatur am Mond verändert sich. Okay, was haben Sie gemessen? Ja, es war eine signifikante Veränderung. Leute, signifikant heißt nicht unbedingt groß. Ein signifikanter Effekt heißt nur quasi unterscheidbar, statistisch merkbar. Ich kann sehen mit statistischen Methoden, das ist ein bisschen anders als sonst. Und Sie haben einfach die Messwerte von der Mondoberflächentemperatur an sechs verschiedenen Sites, ja, sechs verschiedenen
Orten.
Was? Orten? Oh Gott, so schlecht. Ich muss aufhören, mir auf Englisch Notizen zu machen. Das ist furchtbar. Okay, an sechs verschiedenen Orten am Mond haben sie die Temperatur gemessen und verglichen, und zwar von 2017 bis 2023. Und das sieht man auch sehr schön. Also falls es euch genauer interessiert, schaut euch Figure 2 an in diesem Paper, und da sieht man sehr gut, dass genau in diesem Zeitraum April, Mai 2020 ein Temperaturrückgang verzeichnet wurde. Ja, und sie haben natürlich auch irgendwie gecheckt, könnte das was anders sein, könnte das irgendwelche Seasonal, Jahreszeiteneffekte sein, könnte es Sonnenaktivität sein. Ja? Also es gibt jetzt keine entsprechende anderen Effekte und Aktivitäten, die für dieses leichte Zurückgehen der Mondtemperatur verantwortlich sein könnten, und die menschliche Aktivität ist einfach die wahrscheinlichste Erklärung dafür. Ja, es ist schon cool, der Mond hält uns quasi den Spiegel vor.
Tja, da hat ein Mikroorganismus die Temperatur des Mondes verändert, ohne dass er hingeflogen ist.
Ein Mikroorganismus?
Naja, das Coronavirus.
Ach so, ah, stimmt. Ein Virus hat, genau, die Temperatur vom Mondschein. Das ist schon krass, oder? Ja. Also natürlich, jetzt haben wir gedacht, Moment mal, Mikroorganismus, Aerosole, die leben doch nicht, oder? Eigentlich jetzt auch nicht total überraschend oder unerwartet. Es ist nur zum ersten Mal quasi wirklich gemessen worden, dass eben Veränderungen in der Erdatmosphäre durch menschliche Aktivität eben diese Veränderungen auf dem Mond hervorrufen können. Das könnte natürlich jetzt auch andersrum genutzt werden. Mondbeobachtungen könnten jetzt uns ein Gesamtbild der Situation der Erde auch irgendwie noch besser vermitteln, ne?
Ja, es erinnert mich an das, was ich bei meiner Beschäftigung mit der Klimawissenschaft immer wieder aufs Neue lerne, dass die Dinge teilweise auf extrem unerwartete Weise zusammenhängen.
Ja, total. Und dass wir da halt auch so drinnen stecken, wie Marionetten in einem riesigen Netzwerk. Ja? Wir sind dann nicht getrennt von all diesen Vorgängen und von der Erde als Ökosystem natürlich. Ja? Ja, wenn man einen Faden anzieht, dann wackelt's überall anders. Also scary, oder? Es ist schon ziemlich beängstigend. Mittlerweile, gut, du hast ja einen eigenen Podcast. Das Klima, der ist immer noch aktiv, oder?
Ja, natürlich ist er aktiv. Ja, wenn du Podcast hören würdest, dann wüsstest du es. Nein, der geht.
Du hast ja einen eigenen Podcast, in dem du dich mit dem Thema beschäftigst.
Ja, und erst vor kurzem haben wir in diesem Podcast zum Beispiel darüber gesprochen, wie die Klimakrise die Erdrotation verändert, was sie auch tut.
Tatsächlich?
Ja.
Wie? Gibt es denn eine kurze Zusammenfassung?
Ja, die Klimakrise verändert die Erdrotation. Nein, die Kurzversion ist...
Atmosphäre dehnt sich aus.
Nein, das nicht, aber du hast große Umlagerungen global, was Wasser angeht. Also Wasser, das irgendwie an den Polen schmilzt und dann Richtung Äquator strömt und Luftströmungen und alles. Also da verlagert sich Masse in einer Art und Weise, die tatsächlich dazu führt, dass dann die Erde ihre Rotationsgeschwindigkeit verändert. Also jetzt auch, wie gesagt, nicht in einem Bereich, der für uns irgendwie relevant ist. Also das merkt man nicht. Das kann man gerade so mal eben messen, dass das passiert. Es ist tatsächlich eine der wenigen Dinge der Klimakrise, die keine negativen Auswirkungen für uns haben. Aber es zeigt halt auch, dass wir in der Lage sind, mit unserem menschlichen Verhalten die Rotationsgeschwindigkeit der Erde zu verändern durch die Klimakrise.
Verrückt.
Und jetzt die einzige Auswirkung, die es hat, ist, dass wir bei den Schaltsekunden jetzt in Zukunft vermutlich keine negative Schaltsekunde einführen müssen, was kompliziert gewesen wäre, weil wir bis jetzt immer nur positive Schaltsekunden eingefügt haben, aber die diversen Vorgänge im Erdinneren, die wir nicht verstanden haben, sich so verändert haben in den letzten paar Jahren, dass wir vermutlich irgendwann mal eine negative Schaltsekunde gebraucht hätten und kein Mensch weiß, wie das funktioniert und was dann passieren wird, wenn wir eine negative Schaltsekunde in unsere Computersysteme reinbasteln. Aber das müssen wir jetzt nicht, weil die Klimakrise in die andere Richtung wirkt und das vermutlich ausgleicht.
Na, schau einer an, und da soll noch mal jemand sagen, die Klimakrise hat nicht auch positive Seiten.
Ja, jede. Ja, aber könnt ihr gern in der entsprechenden Podcast-Folge von dem Klimapodcast hören, da erklären wir es ausführlich.
Genau, hört euch öfter das Klima an. Ich muss mir auch mal anhören.
Ja, ja, mach das.
Noch was Beängstigendes ist da draußen im Weltraum passiert. Es ist ein bisschen eine Halloween-Story. Man merkt schon, dass das Halloween...
Ja, es ist die Folge vor Halloween. Die nächste Folge kommt erst nach Halloween.
Ja, genau. Insofern habe ich passend noch eine schöne Story für euch. Ein Monster Black Hole wurde gefunden, das einen Stern umgebracht hat und mit den Überresten des gekillten Sterns brutalst einen anderen Stern attackiert hat.
Ich habe das Gefühl, du vermenschlichst die Astronomie ein klein wenig zu sehr, aber nein, erzähl bitte gerne die Geschichte.
Das war nicht ich, das war die Nachrichtenmeldung auf space.com. Monster Black Hole killing a star and brutally attacking another. Ja, okay. Ich meine, es ist jetzt eigentlich, naja, nein, es ist schon weit hergeholt, aber es ist auch nicht ganz falsch. Also irgendwie stimmt's schon. Was ist passiert? Das Chandra Röntgen Weltraumteleskop hat einen Röntgenstrahlungsburst aus dem Weltraum wiederholte gemessen. Also ich dachte, was ist da passiert? Und meistens natürlich, wenn irgendwo Röntgenstrahlung entsteht, haben schwarze Löcher irgendwas damit zu tun. Nämlich, wenn ein schwarzes Loch ein Stern oder Gas oder was auch immer verschluckt und auseinanderreißt, dann bildet sich ja diese Scheibe, diese Akkretionsscheibe so rundherum. Und dann wird das ganze Gas so heiß in dieser Scheibe durch die Reibung, dass es Röntgenstrahlung aussendet. Und das ist auch passiert. Und dann, einige Zeit nachher, noch zusätzliche Röntgenstrahlung aus diesem System da quasi detektiert. Was ist passiert? Ein supermassereiches schwarzes Loch in einer anderen Galaxie, ja, hat anscheinend einen Stern zerrissen, also sich einen Stern einverleibt und die Eingeweide des Sterns um sich herum verteilt, wie schwarze Löcher das halt nun mal so machen. Ja.
Das ist aber jetzt nicht so außergewöhnlich, ich würde sagen, dass das Sterne so zerrissen werden in den Galaxien, wo diese riesigen schwarzen Löcher existieren, das passiert ja dauernd.
Das passiert immer wieder mal. Also es ist jetzt schon so, dass die meisten schwarzen Löcher quasi entweder aktiv sind oder nicht, also entweder gerade große Mengen an Material verschlucken oder gar nichts. Wenn mal da so ein Einzelstern oder eine Einzelgaswolke verspeist wird von einem supermassereichen schwarzen Loch, dann ist es schon auch so, ne? Jetzt nicht super ungewöhnlich, aber freut man sich, ja? Als Astronom oder Astronomin. Es ist aber natürlich jetzt nicht so die mega Neuigkeit. Aber was dann passiert ist, ist, dass ein zweites Objekt, ein Stern vermutlich oder möglicherweise auch ein kleineres, stellares schwarzes Loch, ja, im Orbit um das Große, in einer Umlaufbahn um das große schwarze Loch sich befindet, durch diese Akkretionsscheibe durchgepflügt ist auf seiner vermutlich sehr elliptischen Bahn. Ja. Denkt an die Sterne, die um das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße rumfliegen. Ja. Mhm. Sehr elliptische Bahnen. Wenn es dem schwarzen Loch nahe kommt, ist dieser Stern da durch diese Akkretionsscheibe durch und hat dadurch auch nochmal Röntgenstrahlung erzeugt, weil er halt, ne, das Material so vor sich her schiebt, wird noch heißer, noch mehr Röntgenstrahlung. Das heißt, das war die Nachricht mit, das schwarze Loch attackiert den anderen Stern mit den Überresten des ersten. Das ist nicht falsch. Ein bisschen reißerisch, aber Halloween, weißt du.
Ja, in dieser Trümmerscheibe um das schwarze Loch geht's halt zu. Da liegen halt die Trümmer von den bisherigen durch die Gezeitenkräfte zerrissenen Objekte und die vielleicht ein bisschen kompakteren Objekte, die noch nicht zerstört worden sind, die müssen sich halt irgendwie durchquetschen. Und dann stoßen sie zusammen und dann gibt es halt auch nochmal irgendwelche Strahlungsausbrüche.
Ja, es geht ordentlich dazu da draußen, Leute. Ja. Fand ich irgendwie lustig, dass es zwar natürlich eine absurde Schlagzeile ist. Ja, muss man es so formulieren wollen, ja, aber kann man.
Also der wissenschaftliche Fachartikel zu dem Thema heißt Quasi-Periodic X-Ray Eruption Years After Nearby Tidal Disruption Event.
Das klingt jetzt weniger dramatisch, oder?
Pressemitteilung dazu heißt Black Hole Destroys Star Goes After Another.
Goes After Another.
Das ist die offizielle Pressemitteilung von Chandra.
Das Einzige, was nicht stimmt, ist, dass jetzt so suggeriert, dass das schwarze Loch sich auf diesen anderen Stern zubewegt, wenn es im Endeffekt andersrum ist, weil der Stern, der um das schwarze Loch kreist oder das andere schwarze Loch, hat ja quasi keine Wahl, sondern muss sich da hineinquetschen auf seiner Bahn, in diese Akkretionsscheibe. Ja.
Keine Sorge, das kommt jetzt nicht irgendwie auf uns zugestürzt, um uns auch noch irgendwie aufzufressen, das schwarze Loch.
Nein. Aber natürlich sind schwarze Löcher super spannende Objekte und ich habe noch eine noch spannendere, wie ich finde, schwarze Lochgeschichte für euch heute.
Okay.
Und sie hat auch ein bisschen was mit dem Ding zu tun, weil in dieser Studie ging es ja um ein super massereiches schwarzes Loch, das vermutlich von einem kleineren stellaren schwarzen Loch umkreist wird. Mhm. Vielleicht ist euch ja bekannt, dass es supermassereiche, riesengroße schwarze Löcher gibt, also groß von ihrer Masse her. Natürlich auch ausdehnungsmäßig größer als die kleinen, aber wie auch immer, super schwere schwarze Löcher gibt und eben die kleinen normalen, die aus toten Sternen bestehen.
Genau, die normalen schwarzen Löcher, ich glaube, das Adjektiv normal kann man da eh nie verwenden, aber wir sagen trotzdem die normalen schwarzen Löcher.
Wort normal ist ein bisschen unpassend in dem Zusammenhang.
Die normalen schwarzen Löcher, die entstehen, wenn ein großer Stern nach seinem Kernfusionsleben in sich zusammenfällt. Die großen schwarzen Löcher, die sitzen im Zentrum von großen Galaxien und wir haben keine Ahnung, wie die entstehen. Gibt vielleicht noch andere Arten von schwarzen Löchern, über die du uns jetzt erzählen wirst, oder?
Das ist es eben. Es ist da zwischen diesen supermassereichen schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien, ja, und den normalen, unter Anführungszeichen, schwarzen Löchern, die aus Sternen entstehen, ein Riesenspalt, wo nichts ist. Und wir wissen nicht, warum. Das sollte nicht so sein eigentlich.
Ich kann dir mal meinen Wissensstand sagen dazu und dann tust mich updaten mit der neuen Forschung. Weil das ist was ich schon von Anfang an, als ich angefangen habe, Wissenschaft zu ermitteln, immer wieder gesagt habe, dass wir keine Ahnung haben, wie diese supermassereichen schwarzen Löcher entstehen, weil die haben dann so ein paar Millionen Mal so viel Masse wie die Sonne oder auch ein paar Milliarden Mal so viel Masse, je nachdem. Und es gibt natürlich keinen Stern, der so viel Masse hat, dass der kollabieren könnte. Dann kommt ein schwarzes Loch mit 5 Millionen Sonnenmassen raus, das geht nicht. Es ist aber auch nicht schwer vorstellbar, dass die entstehen, wenn halt da so diese ganzen kleinen schwarzen Löcher im Lauf der Zeit miteinander kollidieren, weil die kleinen schwarzen Löcher, die haben halt so ein paar Dutzend Sonnenmassen vielleicht und das Universum ist einfach nicht alt genug. Es war nicht genug Zeit, dass ausreichend viele schwarze Löcher sich zusammensammeln können, um dann irgendwie mal so ein gigantisches schwarzes Loch zu bilden. Das heißt, man hat nie genau gewusst und das ist auch der Stand, den ich jetzt noch habe, dass man bis heute nicht weiß, wie diese supermassereichen schwarzen Löcher entstehen. Also man hat, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal so schwarze Löcher gefunden, die so ein bisschen dazwischen liegen, so ein paar hundert Sonnenmassen haben, ein paar tausend Sonnenmassen vielleicht, aber nicht viele und da weiß man auch nicht genau, was mit denen abgeht. Also da ist noch viel, was man nicht weiß, aber vielleicht weißt du jetzt mehr.
Ja, es wurde nämlich das uns nächste schwerste schwarze Loch entdeckt, das genau in diesem Gap, ne, in diesem Spalt
Lücke.
Zwischen der Lücke, danke. Das ist genau eine Lücke zwischen den stellaren und den supermassereichen schwarzen Löchern liegt. Es ist so, die supermassereichen schwarzen Löcher, ja, wir wissen nicht genau, wie sie entstehen, aber sie entstehen vermutlich durch eben die Verschmelzung von kleineren Galaxien mit ihren Galaxien mit. Sie entwickeln sich mit ihrer Host-Galaxie mit. Und werden genauso wie die Galaxie, wenn zwei Galaxien miteinander verschmelzen, eine größere draus wird, wird auch das schwarze Loch im Zentrum größer, weil da natürlich dann auch zwei schwarze Löcher miteinander verschmelzen, zusätzlich noch jede Menge Material, jede Menge Gas da ins Zentrum hinein verfrachtet wird bei diesem Zusammenstoß, ja. Aber, wenn das so ist, dann müssten natürlich auch die kleinen Galaxien, auch die ganz kleinen Galaxien, kleine, unter Anführungszeichen, schwarze Löcher in ihrem Zentrum haben.
Ja.
Und genau das ist es, was man bis jetzt, in manchen Zwerggalaxien gibt es schwarze Löcher, in anderen nicht oder man hat sie eben noch nicht gefunden, weil das auch nicht so leicht ist. Ja. Genau das ist das, was bis jetzt quasi noch gefehlt hat, dieses Missing Link sozusagen, das Missing Link in der Entwicklung der schwarzen Löcher. Und genau so ein schwarzes Loch von ungefähr 8000 Mal der Masse der Sonne hat man jetzt gefunden. Und zwar in der Milchstraße, in unserer eigenen Galaxie, im Omega Centauri Sternhaufen.
Ach, von dem habe ich schon mal gehört.
Ja, das ist der größte, der massereichste Kugelsternhaufen in unserer Milchstraße. Wisst ihr, die Milchstraße, flache Sternenscheibe wie ein Frisbee und jede Menge kleine, sphärische, runde Sternhaufen, die Kugelsternhaufen heißen, im Halo, also rundherum, kugelförmig verteilt, ja. Und Omega Centauri ist der größte von diesen Sternhaufen, die sich im Halo der Milchstraße befinden. Das Ding ist riesig. Der hat 10 Millionen Sterne.
Ja, das
nur dieser Sternhaufen allein, ja.
Ich wollte gerade sagen, das könnte man schon fast eine Zwerggalaxie nennen.
Oh, es ist so an der Grenze. Genau, ja. Es ist eben, und falls ihr euch jetzt fragt, wo ist die Grenze? Es gibt keine Grenze.
Ja.
Es ist nicht definiert. Also normalerweise fangen Galaxien eben bei, ein paar hundert Millionen mal die Masse der Sonne oder so. Das ist schon eindeutig eine Galaxie. Ja. So die Magellanschen Wolken, wie viel haben die? Die haben so eine Milliarde mal die Masse der Sonne, so in der Größenordnung irgendwie, ne? Wenn ich jetzt nicht einen kompletten Schwachsinn erzähle.
Du bist die Galaxie-Expertin, darfst mich nicht fragen.
Ja, eben. Aber es ist alles schon so lange her. Ja, also so sagen wir mal so, eine normale oder eine typische Zwerggalaxie hätte ungefähr vielleicht so ein Hundertstel der Masse der Milchstraße. Ja, diese Kugelsternhaufen, die haben so ein paar 10.000 oder vielleicht sogar ein paar 100.000 Sterne. Das ist schon richtig viel. Und der hat eben 10 Millionen Sterne, das ist der größte. Man sieht ihn auch am Himmel. Ja, man sieht den mit freiem Auge, aber leider nur auf der Südhalbkugel.
Ja, ist ja Centaurus, also heißt der Omega Centauri.
Ja, stimmt. Das, genau. Der Clou war schon im Namen. Genau, ja. So ist es, ja. Es gibt in dem Press Release, falls euch interessiert, wie der aussieht, er sieht nämlich wirklich sehr hübsch aus, ja. Gibt's ein Bild, also auch schon ein reingezoomtes Bild, ein Bild vom Hubble Weltraumteleskop, wo man sich ungefähr vorstellen kann, wie denn der Himmel dort auch aussehen könnte, ne? Wenn man da drinnen wäre, auf einem Planet, der um einen dieser Sterne irgendwie kreist. Das ist alles voll mit Sternen. Aber dazu noch mehr später. Zuerst mal, was hat es mit diesem schwarzen Loch auf sich? Was ist da passiert? Man hat da schon seit längerem ein schwarzes Loch vermutet in diesem Sternhaufen, aber es einfach bis jetzt noch nicht nachweisen können. Mhm. Das ist nicht so leicht. Man sieht die ja nicht. Man sieht diese schwarzen Löcher ja nicht, vor allem wenn sie kein Material verschlucken. Und die größeren schwarzen Löcher sind auch natürlich wahrscheinlicher jetzt aktiv, ja. Die verschlucken eher Zeug, weil sie halt auch größer sind. Ja, da gibt's schon eine Verbindung. Aber so ein nicht aktives schwarzes Loch, das gerade nichts verschluckt, das sieht man nicht, ja. Wie haben wir das jetzt entdeckt? Na, ich spreche schon im Pluralis.
Ja, wir, die Wissenschaft, ja.
Wir, die Wissenschaft. Es hat ein Forschungsteam vom Max-Planck-Institut in Heidelberg, Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg entdeckt. Und zwar auf eine ziemlich coole Art und Weise. Sie haben Bilder vom Hubble-Weltraumteleskop hergenommen und
sie angeschaut.
Ganz
neuer Ansatz.
Die Bewegung der Sterne in diesen Bildern über 20 Jahre hinweg miteinander verglichen. Okay. Wie kriegt man 20 Jahre Beobachtungszeit am Hubble? Kriegt man nicht. Was haben sie gemacht? Sie haben Kalibrationsaufnahmen hergenommen. Das sind Beobachtungen. Das heißt, das Hubble hat über die letzten zwei Jahrzehnte ungefähr 500 Bilder von diesem Sternhaufen gemacht zu Kalibrationszwecken. Dort halt immer wieder hingeschaut. Und natürlich sind diese Bilder ideal geeignet, um genau die Bewegung der Sterne in dem Sternhaufen, im Zentrum des Sternhaufens zu untersuchen und zu schauen, ob man dort diese Highspeed-Sterne finden kann. Die Sterne, die einfach extrem schnell unterwegs sind. Ja.
Bevor du erklärst, warum man extrem schnelle Sterne sehen will, wollte ich noch einmal kurz die Kreativität der Astronomie herausstellen. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man eben Kalibrationsbilder nimmt, die ja eigentlich nicht für den wissenschaftlichen Zweck gemacht werden, sondern gemacht werden, damit das Teleskop halt dann gescheit fotografiert. Genauso wie, hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man irgendwo so professionelle Fotografen, Fotografinnen engagiert, dann fotografieren die oft erst irgendwie ein paar Mal irgendwo in die Luft und bevor es dann das Fotografieren, was sie fotografieren oder nicht in die Luft oder daneben, um mal zu schauen, ob Belichtung und irgendwie alles passt. Und so ähnlich macht es das Hubble-Teleskop auch. Das hat diese Kalibrationsbilder. Und jetzt haben die Leute anscheinend einen Weg gefunden, wie es da gute Wissenschaft draus machen können. Ich habe damals noch von Leuten auf der Uni Wien, ja, wo wir studiert haben, die haben auch sowas Ähnliches gemacht. Die wollten Helligkeitsveränderungen in Sternen messen. Und da braucht man natürlich auch möglichst lange Zeit rein, die man nicht kriegt. Und die haben gedacht, okay, das Teleskop muss ja sowieso irgendwo da und irgendwo hinschauen, dass es sich ausrichtet. Das hat ja auch so kleine Kameras drauf. Ich vereinfache jetzt die Technik, weil ich mich nicht auskenne mit der Technik. Aber damit das Teleskop da hinschauen kann, wo es hinschauen möchte, braucht es halt auch irgendwie Orientierung im Weltall. Und da muss es auch ständig irgendwo hinschauen und halt Aufnahmen von Sternen machen. Und die haben die Daten genommen und gedacht, okay, das ist zwar überhaupt nicht für Wissenschaft gedacht, sondern nur, dass das Teleskop grob weiß, wo es hinschauen muss. Und dem gezeigt, nee, mit den Daten können wir auch Wissenschaft treiben. Also das zeigt wieder mal, wie gut die Astronomie drin ist, Dinge zu sehen, die man eigentlich nicht sehen sollte.
Und es wird auch immer wichtiger, weil es gibt einfach so viele Archivdaten mittlerweile. Ja? Also diese ganzen Daten, die die Teleskope beobachten, die werden ja meistens nach einer gewissen Zeit, manchmal gleich, manchmal erst nach ein paar Monaten oder einem Jahr oder so, dann online gestellt und alle können sie haben. Mhm. Man kann sich die runterladen. Und es gibt so viel. Es gibt unfassbare Unmengen an Daten. Es wird jetzt immer mehr, ne? Mit all diesen großen Teleskopen, die jetzt auch quasi immer wieder mehr regelmäßig den Himmel beobachten, um genau so die Veränderung von Objekten irgendwie zu untersuchen. Also es gibt jetzt schon extrem viel und es wird jetzt in den nächsten paar Jahren, ja, im nächsten Jahrzehnt, ist eine unglaubliche Datenmengen, die da auf uns zukommen. Also genau sowas, ich glaube, da wird es jetzt irgendwie, da wird es mehr davon geben. Also es gibt auch viel, gell? Es gibt viele Leute, die fast nur mit Archivdaten arbeiten, weil sie sich denken, boah, das tue ich mir nicht an, den Stress von so einem Antrag auf einem Teleskop, ja, und dann kriege ich eh keine Zeit. Ja.
Du musst nicht in der Nacht aufstehen und beobachten oder irgendwie sowas. Ja,
das ist noch dazu, ja. Man muss man nicht jetzt irgendwie nach Hawaii oder auf die Kanarischen Inseln fahren, dort will ja eh niemand hin, oder?
Genau, ja, überhaupt nicht. Warum muss man da? Aber wollten die jetzt unbedingt Sterne finden, die sich schnell bewegen?
Ja, weil natürlich die Bewegung der Sterne im Kugelsternhaufen von der Masse, die in dem Sternhaufen da ist, quasi verursacht wird. Ja? Also die haben, müsst ihr euch vorstellen, dieser Sternenblob, der sitzt da nicht einfach nur, ne, sondern die Sterne bewegen sich alle auf ihren Bahnen in diesem Kugelsternhaufen. Und je mehr Masse da ist, desto schneller sind auch die Bewegungen. Und vor allem gerade im Zentrum, wenn dann ein schwarzes Loch in diesem Sternhaufen ist, dann ist es natürlich im Zentrum, da wo quasi dieser Potentialtopf irgendwie am tiefsten ist, das sitzt da, genau da, wo sich die Masse irgendwie ansammelt. Und dann würden die Sterne rundherum, also im Zentrum von diesem Kugelsternhaufen, würden natürlich von dem schwarzen Loch noch mehr angezogen werden. Und je näher sie an dem schwarzen Loch dran sind, desto viel, viel stärker, viel, viel mehr würden sie angezogen werden. Das heißt, wenn ich jetzt genau im Zentrum dieses Kugelsternhaufens diese super Highspeed-Sterne finde, dann gibt es eigentlich kaum eine andere Erklärung, was da los sein könnte. Mhm. Weil sehen tut man ja nichts, wie gesagt. Also da ist nichts Sichtbares im Zentrum. Und genau das ist auch das, was sie gefunden haben. Sie haben tatsächlich in diesen 500 Bildern über 20 Jahre hinweg, ja, tatsächlich 7 Sterne gefunden. Genau im Zentrum dieses Sternhaufens. Und dafür natürlich auch die Hubble-Aufnahmen, weil man eine große Auflösung braucht. Man muss ja diese einzelnen Sterne auch auflesen können, um ihre Geschwindigkeit irgendwie mit möglichst wenig Fehler möglichst genau zu bestimmen. Ne? Und wenn jetzt irgendwie ein Stern ist oder zwei, könnte man sagen, naja, das ist ein Projektionseffekt, da ist jetzt ein schneller Stern irgendwo durchgesaust oder davor im Vordergrund vorbeigeflogen oder so, ja. Aber 7 Stück, genau im Zentrum, das ist jetzt schon ziemlich unwahrscheinlich, dass das ein Zufall ist. Und die Fluchtgeschwindigkeit aus dem Haufen, ja, es liegt bei ungefähr 60 Kilometer pro Sekunde. Wenn ein Stern mit 60 Kilometer pro Sekunde durch den Haufen fliegt, dann ist er eigentlich schnell genug, um aus diesem Haufen rauszufliegen. Und der schnellste von den Sternen, den sie entdeckt haben, 113 Kilometer pro Sekunde. Also mehr als, ne, fast doppelt so viel wie die Fluchtgeschwindigkeit, ja.
Warum ist er noch da?
Warum sind sie noch da? Weil sie das schwarze Loch daran hindert, in den Weltraum hinaus zu entfleuchen. Ja. Es ist so eigentlich genau das Gleiche wie das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis 2020 nachgewiesen wurde, wenn ihr euch erinnern könnt, diese Beobachtungen, die dann auch den Nobelpreis bekommen haben, wo man das Zentrum der Milchstraße eben auch über fast 20 Jahre hinweg beobachtet hat und dann die Bahnen der Sterne gesehen hat, wie sie da sich rundherum bewegen. Ja.
Da gab es einen, der hat, glaube ich, 16 Jahre gebraucht. Dann habe jetzt bitte schon mehr als einen kompletten Umlauf gesehen des Sterns um genau. Das schwarze Loch im Zentrum der Milchstraße rundherum. Und dann weiß ich natürlich auch, wenn ich die komplette Umlaufbahn sehe, dann weiß ich auch, okay, das, was da im der Mitte ist, was dieser Stern umkreist, kann jetzt mal nicht größer sein als die Umlaufbahn, weil sonst wird der dagegen stoßen. Also muss es mal kleiner sein als die Umlaufbahn. Und man kann aus der Bewegung problemlos ausrechnen über die Gravitationskraft, welche Masse das Ding da in der Mitte haben muss. Und dann habe ich eine Masse und eine maximale Größe und dann kann ich schon mal eine Dichte ausrechnen, abschätzen und dann sehe ich, okay, das kann eigentlich nichts anderes sein als ein schwarzes Loch.
Und das Lustige ist auch, wenn man sich das Bild anschaut, du siehst halt diese Sterne aufgelöst, ja, diese einzelnen Sterne und genau in der Mitte, um das Ding, um das sie herumfliegen, da ist einfach nichts. Ne? Das ist irgendwie so, yeah, there it is. Und es ist natürlich jetzt so, dass bei diesem Sternhaufen noch nicht ein ganzer Umlauf von den Sternen beobachtet wurde, weil das schwarze Loch weniger Masse hat als das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis und drum die Geschwindigkeiten der Sterne nicht so hoch sind. Ja? Also 113 Kilometer pro Sekunde ist schnell, aber die Sterne um das schwarze Loch im Zentrum der Galaxis, die bewegen sich mit ein paar Prozent der Lichtgeschwindigkeit, ja. Also tausende Kilometer pro Sekunde.
Ja, das sind viele.
Das ist mehr. Das ist, ja. Also es dauert einfach bei diesem Sternhaufen, weil das schwarze Loch kleiner ist, dauert es länger, bis die Sterne da irgendwie einen Umlauf gemacht haben. Man hat jetzt noch nicht einen, ganzen Umlauf beobachten können. Also es ist jetzt nicht so gut nachgewiesen, sagen wir mal, wie das Schwarze Loch im Zentrum der Galaxis. Aber dadurch, dass es 7 sind und man ihre Bahn jetzt schon mehr oder weniger, na, mit einer gewissen Fehler natürlich, ja, mit einer gewissen Ungenauigkeit, aber trotzdem gut bestimmen konnte und es passt zusammen, ja, die 7 passen zusammen und sie bewegen sich anscheinend alle um das gleiche Ding, das da genau im Zentrum dieses Haufens sitzt. Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Na, vielleicht fragt ihr euch noch so, ja, okay, aber was hat's jetzt damit auf sich, ja? Oder was hat's überhaupt mit diesem Omega Centauri Ding auf sich, ja? Heißt das jetzt, dass alle kleinen Galaxien da auch ein schwarzes Loch haben oder sogar alle Kugelsternhaufen da irgendwie ein schwarzes Loch haben? Wir haben es nur noch nicht beobachtet. Wissen wir nicht. Ja. Also wie gesagt, die sind extrem schwer zu finden und um sie zu finden, das heißt im massereichsten Kugelsternhaufen der Milchstraße, recht nah an uns dran, also 17.000 Lichtjahre, aber trotzdem, ja, recht nah an uns dran, über 20 Jahre beobachtet, solche Daten hat man sonst von nix. Ja. Das ist einfach klar, dass man das, also super jetzt Glück auch, dass man diese Daten überhaupt hat und dass man dieses schwarze Loch da finden konnte. Es gibt irgendwie so eine Handvoll anderer Kandidaten an dieser Art von quasi mittelgroßen schwarzen Loch, aber wirklich nur eine Handvoll. Also das ist wirklich was Besonderes. Und es könnte eben genau dieser Missing Link sein von diesem schwarzen Loch zwischen den stellaren schwarzen Löchern, die jetzt vielleicht so ein paar Dutzend mal die Masse der Sonne haben, und eben die galaktischen, die so 100.000 mal die Masse der Sonne und aufwärts, ja, oder Millionen oder sogar Milliarden mal die Masse der Sonne haben. So genau da in der Mitte drinnen, ja.
Haben wir in unserer Umgebung, also ich meine jetzt so galaktische Umgebung oder halt extragalaktische Umgebung, meinetwegen, also in der Umgebung, die wir mit der halbwegs guter Genauigkeit untersuchen können, andere Kugelsternhaufen, wo wir da auch noch schauen könnten? Oder war jetzt Omega Centauri so ein Spezialfall, dass es gerade dort geht und der auch so groß ist? Weil ich weiß nicht, ob man in den anderen Kugelsternhaufen, die da sind, ob es sich da lohnt zu suchen?
Naja, ich glaube, lohnen wird sich schon, aber dann braucht man halt auch wieder diese langen Beobachtungsdaten. Ne? Das ist ja auch das Problem, weil die kleineren schwarzen Löcher, weniger Anziehungskraft, weniger Beschleunigung, Geschwindigkeiten der Sterne sind langsamer. Das heißt, sie fallen irgendwie erstens weniger auf und sind zweitens über nur einen längeren Zeitraum hinweg, ist das die Umlaufbahn quasi zu bestimmen. Ne? Also man braucht lange Beobachtungen über viele Jahre oder im Idealfall Jahrzehnte hinweg, um diesen schwarzen Löchern auf die Spur zu kommen, um eben die Bewegung der Sterne quasi überhaupt sehen zu können, musst du so lange beobachten. Ja. Aber es ist auch so, dass Omega Centauri wirklich ein ganz besonderer Sternhaufen ist. Das ist nicht jetzt irgendwie so einfach nur der größte und der nächste ist eh fast genauso groß. Nein, der ist deutlich größer als die anderen und das hat auch einen Grund. Weißt du nämlich, wer Omega Centauri wirklich ist?
Nein.
Vermutlich, möglicherweise, der Kern der Gaia-Sausage-Galaxie, die vor ungefähr 8 Milliarden Jahren von der Milchstraße auseinandergerissen und verschlungen wurde, könnte sein, dass Omega Centauri, dieser Sternhaufen, genau der Zentralbereich dieser anderen Galaxie, dieser anderen kleineren Galaxie ist, die da mit der Milchstraße verschmolzen ist.
Wer sich jetzt wundert, warum die Galaxie Wurst heißt, Gaia Sausage, das kann man in einer vergangenen Folge von uns nachhören, aber wenn wir jetzt in dem...
Weil Astronomen einen fragwürdigen Sinn für Humor haben.
Aber wenn wir jetzt dieses Bild der Wurst beibehalten, dann ist Omega Centauri so das Kruspel irgendwie in der Wurst, dass es in den Zähnen stecken bleibt, wenn man sie aufisst. Oh, bitte.
Bin ich wieder mal froh, dass ich kein Fleisch esse. Ziemlich genau so, ja.
Also der kompakte Zentrum, was halt dann bei den nahen Begegnungen nicht durch die Gezeitenkräfte auseinandergerissen wurde, sondern halt einfach nur verschluckt wurde.
Genau, oder da so hin und her rundherum geschleudert wurde und sich jetzt halt auch im Halo der Milchstraße wiedergefunden hat mit den anderen Kugelsternen. Und wenn das so ist und dass da dieses schwarze Loch ist, dann ist das natürlich noch cooler, weil dann passt das Ganze noch besser zusammen. Das ist immer so, ja. Also oft ist es dann, muss man vorsichtig sein, dass man ein Ergebnis nicht zu sehr will, gell? Das ist so, das würde so gut passen. Aber es ist eben genau das, was ich am Anfang auch gesagt habe, diese Co-Entwicklung der Galaxien und ihrer schwarzen Löcher. Das wäre jetzt genau das, wo man sagt, ha, da ist eine ehemalige kleine Galaxie, die auch ein kleines schwarzes Loch in ihrem Zentrum hat, was genau das ist, was wir wollen, unter Anführungszeichen, oder was zusammenpassen würde mit unserer Theorie der Galaxienentwicklung und der Entstehung von supermassereichen schwarzen Löchern. Weil wenn viele kleine Galaxien oder die meisten kleinen Galaxien auch eben kleinere schwarze Löcher in ihrem Zentrum haben, die sich dann vielleicht aus, jetzt nicht direkt aus Sternen, wie du am Anfang gesagt hast, da ist quasi dann nicht genug Zeit dafür, aber eben über den Umweg durch kleinere Galaxien in ihrem Kern quasi so mittelgroße schwarze Löcher gebildet haben, dann geht sich das aus, ja. Dann passt das zusammen mit der Verschmelzung und so weiter, dass sich dann eben die supermassereichen schwarzen Löcher da im Laufe der Galaxienentwicklung schon früh im Universum entstehen, wachsen und bilden können. Ja.
Das heißt, wir haben eine Chance zu verstehen, wie diese supermassereichen schwarzen Löcher entstanden sind. Aber es gibt ja da draußen supermassereiche schwarze Löcher in anderen Galaxien, die haben ein paar Milliarden mal so viel Masse wie die Sonne.
Ja.
Also da müssen ja ur viele so kleine Galaxien zusammenclashen, bis da mal sowas rauskommt. Das braucht ja auch alles Zeit.
Ja, und es ist eben nicht nur so, dass das schwarze Loch der resultierenden Galaxie entsteht durch die Verschmelzung der zwei schwarzen Löcher der Ausgangsgalaxien. Schon auch, aber da entsteht ja noch viel mehr. Genauso wie sich in der Verschmelzung von Galaxien ganz viele neue Sterne bilden, durch die Schockwellen, die da irgendwie durch das Gas rasen und so, ja. Da wird auch jede Menge Gas, Wasserstoffgas, das in den Galaxien so rumhängt, ins Zentrum der Galaxien, der neuen entstehenden Galaxie befördert, ja. Und dann kann da in diesem Zentralbereich, wo einfach die zwei schwarzen Löcher sich auch befinden dann und jede Menge Gas auch noch reingetrichtert wird quasi, kann da dieses schwarze Loch in kurzer Zeit ziemlich anwachsen, ja, innerhalb so eines Verschmelzungsprozesses, also in kurzer Zeit auf extragalaktischen Zeitskalen. Aber so kannst du dann halt auch diese riesen schwarzen Löcher bekommen, wenn da eben viel Material quasi nachgeliefert wird.
Gut, weil dann kann ich jetzt in Zukunft, wenn ich über das Thema rede, nicht mehr sagen oder brauche nicht mehr sagen, wir haben keine Ahnung, wie die supermassenreichen schwarzen Löcher entstehen, sondern ich kann sagen, wir haben Vermutungen, wie sie entstanden sein könnten.
Ja, und wir haben auch, also schon, doch schon ziemlich gute Vermutungen auch, ja. Also das hat auch mit der Entstehung und Entwicklung von Galaxien im frühen Universum viel zu tun. Da gibt's ja auch die Geschichte, dass wir ja, immer, haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, dass die Galaxien im ganz frühen Universum, die ersten Galaxien, die wir sehen, dass die zu groß sind oder zu hell leuchten eigentlich. Das ist das, was wir sehen ihr Licht, dass die zu groß sind für das Alter des Universums. Stellt sich heraus, es könnte auch sein, da ist auch vor kurzem eine neue Studie erschienen, es könnte auch sein, dass diese frühen Galaxien einfach schon auch früh extrem aktive schwarze Löcher haben, die zu dem Licht, das wir sehen, beitragen und dass dieses Licht quasi nicht nur aus Sternen und aus Masse quasi besteht, sondern dass das Licht des aktiven schwarzen Lochs ist, das dann dazu führt, dass wir mit unseren Annahmen, ne, natürlich dann die Masse dieser Galaxien überschätzen. Das heißt, wenn diese schwarzen Löcher sich auch schon quasi ein bisschen früher, als wir es bis jetzt vermutet haben, da irgendwie halt bilden, weil sie eben auch schon in den kleineren Galaxien entstehen, ja, und schon von Anfang an fast da sind, dann passt das auch mit unserer Idee von der Entwicklung der Galaxien auch wieder besser zusammen. Es ist irgendwie
spannend.
Es passt einfach.
So, ich darf ja nicht spannend sagen, ach.
Jetzt, immerhin bist es du und ja. Ich.
Aber es ist auf jeden Fall sehr faszinierend, dass wir da jetzt doch einige dieser Fragen beantworten konnten und weniger Fragen offen sind. Aber, und das war jetzt die Überleitung, die sich schon angekündigt hat, weil sie so bemüht war, die Überleitung. Die Hörerschaft hat vielleicht noch
Fragen.
Hast du
schon gemacht. Ja, und zwar nämlich eine Frage, die ich schon ein bisschen angeteasert habe, wo es darum geht, wie denn dieser Nachthimmel bei uns aussehen würde. Es ist eigentlich, also naja, es ist ein bisschen eine andere Frage. Es ist eine Frage von André, der fragt, welche Auswirkungen hätte es, wenn wir uns mit unserem Sonnensystem im Zentrum der Milchstraße befinden würden?
Das wäre sehr, sehr unangenehm für alle Beteiligten.
Und er fragt ganz konkret, bei Annähern an das schwarze Loch würde unsere Sonne ja beschleunigen, ne? So wie diese High-Speed-Sterne auch jetzt im Omega Centauri. Ja klar, ne? Die Sonne beschleunigt auf dem Weg zum schwarzen Loch und beim Rückweg, beim sich entfernen, würde sie wieder abbremsen. Und ob wir das quasi merken würden,
naja, André wissen. Wir werden schon sehr schnell tot im Zentrum der Milchstraße, also in der Zentralregion der Milchstraße, weil die Sterne da halt sehr dicht beieinander stehen. Das heißt, da ist sehr, sehr viel unangenehme kosmische Strahlung von all den Sternen. Die Sterne explodieren da auch dauernd, Supernova und so. Also da ist das Universum sehr, sehr unangenehm in der Ecke, wo die Sterne so dicht stehen. Das heißt, die kosmische Strahlung hätte uns da wahrscheinlich schon längst ausgerottet. Aber wenn wir da jetzt am Schwarzen Loch vorbeifliegen würden, na, müssten wir jetzt mal im Detail ausrechnen. Normalerweise tut das der Erde nichts. Also die Erde wird jetzt nicht weggerissen, weil die hängt ja an der Sonne mit dran. Das heißt, wir bewegen uns jetzt auch mit hoher Geschwindigkeit durch die Milchstraße durch und da merkt man auch nichts davon. Also wir merken schon, weil wir es wissenschaftlich untersuchen können und beobachten können, aber wir spüren es jetzt nicht. Und beim Schwarzen Loch wird man es auch nicht spüren, es sei denn, wir kommen so nahe, dass die Gezeitenkraft anfängt zu wirken oder halt Auswirkungen hat, wenn nämlich dann der Unterschied der Anziehungskraft bei der Position der Sonne und bei der Position der Erde, also wenn diese 150 Millionen Kilometer zwischen den beiden, wenn das so einen großen Unterschied macht, dass die Erde wirklich von der Sonne weggerissen wird. Aber da müsste man wahrscheinlich schon sehr nah an das Schwarze Loch rankommen und dann, ja, dann ist sowieso
das
wurscht.
Das reicht also nicht. Ja. Also da müssten wir sehr, sehr nah an das Schwarze Loch rankommen und die Sterne sind zwar nah, aber trotzdem nicht so nah. Also dieser eine Stern, dieser S2, man hat da zwar einen anderen gefunden, der noch näher dran war.
Zwei sogar, glaube ich, ja, mittlerweile
aber. Ja. Aber der S2, der war 20 Milliarden Kilometer von dem Schwarzen Loch entfernt. Also viel zu viel, um da irgendeine Gezeitenkraft irgendwie zu merken, ja, würde ich jetzt mal sagen. Man könnte es sich natürlich ausrechnen, aber haben wir nicht gemacht. Es wäre natürlich, die Zeitdilatation wäre natürlich auch interessant. Also bei 3%, der dieser Stern S2 hat sich mit 3% Licht der Lichtgeschwindigkeit bewegt, auf seinem nächsten, nach seiner nächsten Annäherung an das Schwarze Loch, ja. Das entspricht dann schon nur ungefähr einer Millisekunde. Jetzt nichts, was man jetzt so als Grenzerfahrung bezeichnen würde, weil eine Millisekunde älter oder weniger alt ist als vorher. Aber für Satelliten natürlich. Also die Raumfahrt wäre eine andere, sage ich jetzt.
Ja, na gut, sie wäre auch nicht möglich, weil sie ja viel zu gefährlich wäre.
Kein GPS auf seinem Planeten. Ja, nein. Also, aber wie du sagst, es geht natürlich um die Bedingungen rundherum. Und das ist auch, also wenn ihr euch mal ein Gammastrahlenbild vom Himmel anschaut, sieht man diese wunderschönen zwei Bubbles, diese Blasen, diese Fermi-Blasen, die nach oben und nach unten aus der Milchstraße raus blubbern. Die sind jetzt irgendwie so ein paar Millionen Jahre alt. Super heißes Gas, das anscheinend da irgendwie das Schwarze Loch vermutlich aus dem Zentrum der Milchstraße rausgeblasen hat. So gigantische Jets nach oben und unten, das ist auch nicht so lauernd, wenn man den in der unmittelbaren Umgebung von seinem Planeten hat.
Ja. Also die Zeiten, die wir hätten, bevor wir da krepieren, alle im Zentrum der Milchstraße, wird zumindest gut ausschauen in der Nacht.
Es wird ziemlich geil ausschauen, weil nämlich die letzte Frage von André war auch, wäre der Nachthimmel heller als bei unserer aktuellen Position? Fuck yeah. Also, die Sternendichte, ich habe das jetzt für Omega Centauri ausgerechnet, nicht fürs Zentrum der Milchstraße. Die Sternendichte wäre fast 1 Million Mal so hoch wie in unserer Umgebung. Okay? Bei uns in der Sonnenumgebung hast du ungefähr 0,1 Stern, also ein Zehntel Stern pro Kubikparsec. Also ein Würfel mit einem Parsec, also 3, Lichtjahren, Kantenlänge. Also
der nächstgelegene Stern zu uns ist 4 Lichtjahre weg und das ist typisch in unserer Ecke.
Genau, ja. Also das ist, da ist nicht viel los. Was wäre der typische Abstand zwischen Sternen in so einem kompakten Sternhaufen? Ja, das Zentrum der Milchstraße ist auch ein kompakter Sternhaufen, sogar noch kompakter als Omega Centauri, aber auch nicht mehr viel. Also ist schon wurscht. Und der typische Abstand zwischen den Sternen wäre ungefähr 0,05 Lichtjahre. Ja, also nicht 5, sondern also ne, ein Faktor 100 weniger. Das sind 3000 astronomische Einheiten. Das ist 100 Mal die Neptun-Entfernung von der Sonne.
Wir kennen Asteroiden, die die Sonne umkreisen, die ungefähr in der Gegend sind, 3000 astronomische Einheiten. Also ich glaube 3000, ja. Nicht aber 1000, 1500 astronomische Einheiten haben wir schon Asteroiden, die sich so weit wegbewegen von der Sonne. Also das wäre schon wirklich so Nachbarn, die man sich dann nicht wünscht. Also die da wirklich hinter der dünnen Hotelwand direkt wohnen und Blödsinn machen, ja.
Nein, und die würden dann natürlich auch durchleuchten. Also das ist irgendwie, wie hell wäre das? Wie hell wäre die Sonne in 0,05 Lichtjahren Entfernung?
Ich weiß noch nicht.
Aber du hast gelernt, wie man sich das ausrechnet.
Ja, ich habe viel gelernt.
Ja, egal, ja, ganz leicht, aber wurscht. Hätte ungefähr minus 10 Magnituden. Das ist sehr, sehr hell. Das ist ungefähr so hell wie der Halbmond.
Okay, ja. Ja,
also wenn ihr die Venus schon mal gesehen habt, wenn sie sehr hell ist, oder die ISS, die Internationale Raumstation, die sind beide so ungefähr bei minus 5 Magnituden. Also das ist weniger, das ist, die astronomische Helligkeitsskala ist vollkommen crazy, also wundert euch nicht. Aber es ist auf jeden Fall wesentlich, wesentlich, wesentlich heller als jetzt so Venus oder die ISS, ja, so super helle Lichtpunkte. Minus 10 Magnituden, also so wie der Halbmond, aber halt in einem Punkt. Das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen. So vielleicht so wie ein Flugzeug im Landeanflug, wenn es direkt auf einen strahlt mit den Scheinwerfern oder so irgendwie. Und so würde der ganze Himmel ausschauen. Wahnsinn. Also das müsste man mal wirklich simulieren und in einem Planetarium projizieren.
Tja, das ist dein Job.
Wenn man da noch ein Planetarium hätte. Ja. Okay, das war die Frage von André. Vielen Dank für die tolle Frage. Und noch eine schwarze Lochfrage von Uwe, die auch, glaube ich, schnell zu beantworten ist. Er fragt sich, ob Neutrinos, weil sie eine geringe Masse haben, trotzdem von der Gravitation eines schwarzen Loches eingefangen werden.
Ja, das ist dem schwarzen Loch und den Neutrinos alles komplett wurscht. Sobald du Masse hast, wirst eingefangen. Und dem schwarzen Loch ist es sogar wurscht, wenn es keine Masse hat. Da bleibt selbst das Licht drin. Also da kommt einfach nichts weg. Und Neutrinos haben ja eine Masse.
Weil Albert Einstein entdeckt hat, dass die Schwerkraft nicht wirklich eine Kraft ist, sondern eine Eigenschaft des Raumes quasi, also die Krümmung des Raumes, dass nicht jetzt irgendwie, du brauchst eigentlich gar keine Masse, um in diese Grube der Gravitation hineinzufallen. Ja, das heißt auch natürlich, Neutrinos werden von schwarzen Löchern eingefangen. Und noch eine sehr interessante Frage von Georg, nämlich die auch mit der, bisschen so mit der Gaia-Sausage-Galaxie und so weiter zu tun hat. Er fragt nämlich, ist unsere Sonne ein Migrant? Also ist unsere Sonne aus einer anderen Galaxie zu uns gekommen, weil ja natürlich die Milchstraße aus der Verschmelzung von anderen Galaxien quasi entstanden ist, ne?
Gute Frage. Ja, ich könnte jetzt spontan nicht beantworten, aber ich glaube, da müssten wir irgendwie so einem Teil von einem Sternstrom sein, oder?
Man kann diese Frage nicht jetzt mit komplett 100%iger Sicherheit beantworten, so wie es bei den meisten Fragen ist. Erstens mal sehr unwahrscheinlich, weil die Sonne ist noch jung und der letzte große Merging-Event, eben die Sausage und ein paar andere, ist schon länger her, als die Sonne alt ist. Beziehungsweise vielleicht auch nicht, wie wir auch schon in einer Folge drüber geredet haben. Es gibt auch Vermutungen, dass da noch ein anderer Merging-Event schon näher an unserer Gegenwart stattgefunden hat. Ungefähr so 1 bis 2 Milliarden Jahre, aber dafür ist die Sonne dann jetzt wieder zu alt. Ne? Also es passt nicht zum Alter der Sonne. Aber was noch viel wichtiger ist, es geht um die chemische Zusammensetzung, von daher kann man das sagen. Ja? Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Masse, die in deiner Umgebung da ist, und der chemischen Zusammensetzung, die du dann dementsprechend hast als Stern. Also wenn du in einer Region, wo viel Material da ist, entstehst als Stern, hast du tendenziell mehr schwere Elemente als in einer, sagen wir jetzt, kleineren Galaxie. Wenn du in einer massereichen Galaxie entstehst, hast du mehr Metalle, astronomische, als in einer kleineren Galaxie, weil die großen Galaxien haben mehr Masse, können mehr von dem Material, das durch Supernova erzeugt wird, quasi halten und zu neuer Sternentstehung bringen. Die kleineren Galaxien, da war es meistens so, dass die Sterne alle quasi so schon am Anfang entstanden sind und dann war kein Gas mehr da oder dann ist das ganze Material der Galaxie rausgeflogen und konnten keine neuen Sterne mehr entstehen. Ja?
Also jede Galaxie hat unterschiedliche, leicht unterschiedliche chemische Zusammensetzungen. Also
so ist es.
Man kann sie gut verstehen, aber ich möchte mich jetzt trotzdem noch mit einem komischen Bild einbringen. Man kann sich das so vorstellen, wenn man sich zum Beispiel lange in München aufhält, dann ist die Chance groß, dass man Weißwürste enthält. Wenn man sich lange in Hamburg aufhält, ist die Chance größer, dass man Fischbrötchen enthält. So ungefähr.
Aber was soll ich als Vegetarierin damit anfangen?
Gibt auch vegane Weißwürste, schmecken auch
bitte,
gut.
Bitte keine Wurstanalogien mehr hier, ja?
Ich mache mal vegane Weißwürste für dich, die schmecken gut, habe ein gutes Rezept.
Boah. Also ich weiß, dieses Schlabbrige, oh Gott, nein.
Oh, ist okay, gut. Okay, erklär weiter.
Schauen wir mal. Okay, schauen wir mal. Ah, das war es eh schon. Das war die Frage von Georg.
Genau, und die Chance, dass die Sonne eben eine Migrantin ist, ist sehr gering, weil die chemische Zusammensetzung der Sonne passt zur Milchstraße und wir haben keine Hinweise, dass irgendwas zu einem passenden Zeitpunkt verschmolzen wäre, wo die Sonne hergekommen sein hätte können.
So ist es. Gut zusammengefasst. Vielen Dank.
Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt, die wir mit oder ohne Wurstanalogien beantworten, dann macht das unter fragen@dasuniversum.at. Wie gesagt, wir haben immer noch deutlich mehr Fragen, als wir Zeit für die Antworten haben, aber wir tun unser Bestes und wir beantworten das, was wir beantworten können. Und wenn ihr uns eure Fragen schickt, dann besteht eine Chance, dass ihr in den zukünftigen Folgen eine Antwort bekommt. fragen@dasuniversum.at. Und was nach den Fragen kommt, wisst ihr auch. Da kommt nämlich Efi und erzählt uns was über Science Fiction. Und damit sie das tun kann, müssen wir schauen, ob sie jetzt da ist. Hallo Efi.
Hallo, bin schon da.
Das ist sehr gut. Und dann können wir auch gleich mit Science Frames anfangen. Denn es gibt jetzt wieder Science Frames, ohne Firmengründung, ohne Bücher wie in den letzten Folgen, sondern du hast dir einen Film angeschaut und der Film hat was mit Science Fiction zu tun und mit Wissenschaft.
Ja, richtig. Aber es kommt trotzdem wieder eine Firma vor und ein Buch wird es auch geben.
Ah, ist okay.
Der Film, den ich heute mitgebracht habe, der freut mich ganz besonders. Zum Ersten ist es nämlich ein Wunschfilm aus unserer Telegram-Hörerschaft.
Okay. Also
die hatten das im Sommer, glaube ich, mal erwähnt, dass sie den gerne in Science Frames hören möchten. Und heute ist es soweit. Also ich habe mir den nochmal angesehen. Der Film, um den es geht, diesmal ist Gattaca. Der ist ja von 1997 schon. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen?
Ich habe ihn nicht gesehen. Damals, 1997, hatte ich andere Sachen zu tun, habe ich nicht Film schauen können. Ich weiß, dass es den gibt, aber ich habe ihn immer mit einem anderen Film verwechselt und ich habe ihn nie komplett wirklich gesehen. Ich habe nicht mal gewusst, dass es da um Raumfahrt geht.
Okay, gut. Also wir müssen ganz am Anfang anfangen.
Ruth, hast du gesehen?
Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht sicher. Also ich habe jetzt auch nicht die Mega-Erinnerungen danach. Also es ist eigentlich vollkommen wurscht, ob ich ihn gesehen habe oder nicht.
Okay, gut. Das heißt, wir müssen wirklich anfangen mit, worum geht es in dem Film? Wer spielt mit? Ethan Hawke, Uma Thurman und Jude Law spielen in den Hauptrollen. Also vielleicht, die sind euch, glaube ich, ja schon geläufig.
Namen habe ich schon
und, ja, und das ist, also Gattaca fand ich damals, eben so Ende der 90er, fand ich den total cool. Also ich habe den wirklich geliebt, den Film. Ich habe ihn jetzt schon sehr lange nicht mehr gesehen und ich habe jetzt ein bisschen Angst gehabt, dass der schlecht gealtert ist. Also ich habe ihn jetzt natürlich nochmal angesehen, wenn ich ihn jetzt da besprechen möchte. Und ich muss sagen, ich war eigentlich positiv überrascht. Also auch die Thematik ist im Prinzip recht aktuell. Ja, ist ein bisschen ein dystopischer Science-Fiction-Film, spielt in der nahen Zukunft. Und zwar geht es da darum, dass genetische Selektion, Manipulation, also ein bisschen zum Alltag gehört. In dieser Zukunft können Eltern entscheiden, ob sie jetzt designte Kinder haben möchte, designte Babys. Das heißt, man kann da Kinder vor bestimmten verbesserten Fähigkeiten zur Welt bringen. Und dann gibt es natürlich auch noch die traditionellen gezeugten Kinder. Der Titel Gattaca übrigens ist auch die Abkürzung aus den vier Nukleinbasen von der DNS, also A eben für Adenin, C für Cytosin, G für Guanin und T für Thymin. Ja, aber jetzt zurück zum Inhalt von dem Film. Und zwar spielt es jetzt in einer Zeit, wo, was ich recht cool finde, so Raketenstarts der Tagesordnung stehen. Also da kann man täglich zuschauen, wie da Raketen starten. Ethan Hawke spielt jetzt Vincent, der gleich nach der Geburt eigentlich schon einmal so die Statistik über sein Leben erhält. Und zwar, dass er halt nur eine Lebenserwartung von 30 Jahren haben wird und die Wahrscheinlichkeit einer Herzstörung jetzt irgendwie auch so über 90% liegt. Das ist jetzt sehr schlecht für ihn, weil er träumt eigentlich davon, Karriere in der Raumfahrt zu machen, möchte Astronaut werden, möchte ins Weltall fliegen. Und das geht aber nicht. Aufgrund seinem genetischen Profil ist das ausgeschlossen. Also er kommt eigentlich nicht in Frage, dass er jetzt eben für Gattaca ist auch diese Raumfahrtfirma, dass er halt dort arbeiten kann, wobei er kann dann schon arbeiten, also er fängt dann als Putzkraft dort an. Und er ist jetzt aber da so motiviert oder ja, träumt halt so davon, ja, dass er, und er will es unbedingt machen, dass er sich jetzt ja illegal eigentlich sich eine neue Identität verschafft. Also er nimmt die Identität dann von Jerome Morrow an, gespielt von Jude Law. Der ist jetzt auch noch für sich ein genetisch perfekter Mann. Also der hat irgendwie so überall Top-Werte, ist allerdings nach einem Unfall querschnittsgelähmt. Vincent kauft jetzt quasi seine DNA-Proben ab, also Blut, Haare, Urin, damit er eben diese ganzen Tests besteht bei Gattaca. Und also wird er noch aufgenommen, macht er halt super Karriere. Er wird dann auch ausgewählt, dass er dann bei einer Mission mitmachen kann, die dann zum Titan fliegt, also zu einem Mond vom Saturn. Dieser Leiter der Mission wird ermordet. Beginnen natürlich Untersuchungen und am Tatort wird dann halt eine Wimper gefunden von Vincent. Die Wimper wird identifiziert als jemanden von einem Invalid, der eigentlich dort nichts zu suchen hat. Das heißt, die Ermittler glauben natürlich, dass er der Mörder ist und ja, dann droht halt alles aufzufliegen. Ja, also sehr spannend, sehr interessant und hat auch wirklich viele Themen.
Vielleicht hättest du auch bei der ESA als Putzkraft anfangen müssen, Ruth.
Ich habe genau den gleichen Gedanken hatte ich auch, während Evi gerade gesprochen hat. Und gedacht so, da auf die Idee wäre ich nicht kommen. Ne?
Ja, man muss klein anfangen und dann, ja, dass man mal Zutritt hat.
Mist.
Es sind halt wirklich sehr viele Themen bei Gettiger drinnen, also eben diese genetische Vorherbestimmung. Und ja, jetzt habe ich mir natürlich überlegt, welche Science könnte ich da ansprechen? Eugenik, Genoismus, Transhumanismus, Determinismus. Ich habe dann überlegt, was mir bei dem Film sehr gut gefällt, ist ja, dass Raumfahrt eine große Rolle spielt. Also Vincent will ja von klein auf Astronaut werden. Jetzt stellt aber die Firma Gettiger Corporation da halt sehr besondere Anforderungen, die jetzt vielleicht nicht nur in so einem Setting von einem dystopischen Film überlegenswert sind. Also was brauchst du, um Astronaut werden zu können? Gerade im Hinblick jetzt auch auf lange Weltraummissionen zum Mars oder auch, ich habe jetzt vor kurzem in einer Folge bei Cosmic Latte auch darüber gesprochen, was es bedeutet, den Mond zu kolonisieren oder Mondstädte zu bauen. Und da gibt es eben viele Herausforderungen. Die lange Mission hat man diese erhöhte Strahlenbelastung, Mikrogravitation, Sauerstoff ist natürlich ein Thema, ja. Dann, das wusste ich gar nicht, dass der Marsboden so eine toxische Beschaffenheit hat, also dass da diese Perchlorate sind.
Mars ist ziemlich viel toxisch, da ist die genau, kosmische Strahlung und alles.
Weil das ist halt auch sowas, was halt jetzt eben für uns auch giftig ist. Wir wissen ja, dass genau diese Faktoren halt sehr, sehr problematisch werden können. DNA-Schäden, erhöht das Krebsrisiko, Muskelschwund, Knochenschwund, die kognitiven Beeinträchtigungen, psychische Belastungen, also das kennen wir ja alles. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wäre es jetzt irgendwie möglich, dass wir den Menschen jetzt so verbessern, genetisch modifizieren, wie jetzt eben im Film, also quasi designen, um den Anforderungen eben der Raumfahrt gerecht zu werden.
Hättest du dich genetisch testen lassen, wenn das eine Voraussetzung gewesen wäre für die Astronautinnenkarriere, Ruth?
Ui, gute Frage. Ich glaube, dieses Mal nicht, weil ich mir ziemlich sicher war, dass es schon zu spät ist, weil ich schon zu alt bin. Aber wenn ich mich 2008 beworben hätte, hätte ich es wahrscheinlich schon gemacht, weil da hätte ich mir gedacht, ja, das geht noch.
Würdest du dich dann auch genetisch optimieren lassen? Ich meine, das geht technisch noch nicht, aber wenn sie gesagt hätten, ja, hier, da, das gehört noch weg.
Kommt drauf an, womit. Also krankheitstechnisch schon, ne? Wenn man dann irgendwas findet und sagt, oh, da, wenn man das austauscht, dann kriegst du vielleicht dann keinen Krebs oder keine Ahnung. Natürlich, aber
Also ich dachte, dass ja diese Überlegung jetzt eigentlich total schräger Science-Fiction-Gedanke von mir ist, ja. Und aber es gibt tatsächlich Paper dazu, es gibt tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen, Studien dazu. Also ich habe eins gefunden, das ist von der Yale University von 2021. Das hat schon einen tollen Titel, also Future Space Missions and Human Enhancement, Medical and Ethical Challenges. Also da wird durchaus diesen Fragestellungen nachgegangen, eben ja so menschliche Verbesserungen für zukünftige Weltraummissionen. Also da wird das halt auch beschrieben, eben ich gerade gesagt habe, es ist extreme Bedingungen im Weltraum. Also wir sind ja dafür nicht gemacht. Ja. Also wir sind ja eigentlich für das Leben auf der Erde natürlich gemacht. Ja. Also das passt ja für uns und alles darüber hinaus sind wir ja eher sehr fragile Wesen. Und da in dem Paper also ist da durchaus auch die Argumentation, dass halt so gerade in diesem Weltraumkontext kann man da ruhig, also hat man da eine stärkere Rechtfertigung für so genetische Veränderungen.
Naja, also noch ist es ja, glaube ich, nirgendwo legal, den Menschen irgendwie zu verändern, absichtlich. Also fliegen eher noch die Raketen zum Mars, bis wir das irgendwie durchgekriegt haben, dass wir sagen, ja, wir basteln ein bisschen am Genom rum, damit die Leute im Weltall fliegen. Also ich glaube, es ist gut, wenn man darüber nachdenkt, aber ich glaube, es ist doch noch eher Science Fiction als das andere.
Nein, also da darf ich dir jetzt widersprechen, weil es nämlich gar nicht so Science-Fiction ist, wie man vielleicht auf den ersten Moment glaubt, weil in dem Paper ist dann auch erwähnt von 2010, da hat ein Biologe, der Craig Venter, bereits vorgeschlagen, natürlich mit Kontroversen, ja, also die NASA soll Astronauten schon eher jetzt nach dem aussuchen, nach ihren genetischen Stärken eben, also ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber jetzt diesen gefährlichen Faktoren im Weltraum.
Dass Leute sich das überlegen und sagen, das wäre gut, das glaube ich voll, aber ich kann jetzt nicht irgendwie, es gibt doch keine Technik, wo ich sage, okay, hier, da kriegst du diese Genspritze und dann bist du immun gegen kosmische Strahlung. Also Das ist noch weit von allem entfernt.
Von der Umsetzung schon, ja, aber es sind, also ich sage jetzt mal so, die Schritte in die Richtung dürften schon irgendwie eingeschlagen sein. Also er meint dann nämlich auch, und ich finde das auch durchaus interessant von der Denke her, also dass es ja einfacher ist, irdisches Leben an den Mars anzupassen, als jetzt den Mars durch Terraforming bewohnbar zu machen.
Ja, das sowieso.
Ja, und es hat dann tatsächlich auch zwar das NASA Ames Research Center eine Roadmap veröffentlicht, wo jetzt durchaus auch Mechanismen vorgeschlagen werden, eben um die Strahlenresistenz von Astronauten zu erhöhen. Ja. Und da aber eben auch Gentherapien und diese ganzen Sachen, die wir zum Teil eben auch schon kennen. Ja. Also da durchaus schon so ein bisschen die Weichen in die Richtung zu stellen. Ja.
Dass da bei sowas nachgedacht wird, das wird, glaube ich, alles sofort. Aber ich glaube wirklich, dass das lange, lange in der Zukunft liegt. Also ich glaube, bis wir wirklich in der Lage sind, das Genom von einem Menschen auf die Art zu verändern, sodass man da tatsächlich nicht stirbt dran und alles. Also es ist einfacher, als den Mars zu terraformen. Da hat der Greg Venter recht. Selbst wenn die Wissenschaft so weit wäre, es ist ja dann ein viel, viel größeres soziales, ethisches, juristisches Problem.
Genau.
Weil dann sonst bist du dann genau in dieser Welt von Gettecker, wo halt dann nach der Geburt festgestellt wird, ja, na gut, der ist ein bisschen daneben, den tun wir jetzt weg und die ist super und die darf ins Weltall fliegen. Also das ist etwas, was, selbst wenn es technisch möglich wäre, so schnell nicht passiert. Oder wir landen dann doch in einer Dystopie.
Also natürlich muss man die Ethik und Moral immer mit betrachten. Also gerade bei so Veränderungen, die dann halt irreversibel sind, ja, also weil dann halt vielleicht die Menschen gar nicht mehr zur Erde zurückkehren könnten. Und natürlich ist das auch eine Überlegung, die jetzt halt über Generationen hinweg passieren müsste. Komme ich dann jetzt gleich zu meinem Buchtipp. Und zwar habe ich dann noch gefunden von Christopher Mason, der hat 2022 ein Buch rausgebracht, das heißt The Next 500 Years, Engineering Life to Reach New Worlds. Und da geht es halt genau darum, um diese Anpassung an das Leben im Weltraum, eben über 500 Jahre, das heißt über viele Generationen. Und da spricht er natürlich auch, dass das halt etwas ist, also gerade diese synthetische Biologie, auch im Gentechnik, Technologien wie CRISPR, das kennen wir ja schon, das nützen wir ja zum Teil schon, also das sind Sachen, die ja durchaus schon vorhanden sind, dass da halt Anpassungen sein müssen. Und er hat dann auch, das fand ich auch interessant vom Gedanken her, die genetische Freiheit formuliert, also dass halt künftige Menschen das Recht haben sollten, ihren genetischen Code anzupassen und zu modifizieren, um sich an neue Welten und Umgebungen anzupassen.
Ja, das klingt alles sehr gut und diese ganzen Science-Fiction-affinen Tech- und Wissenschaftsleute, die haben immer gern große Gedanken und ich kann den Gedanken nachvollziehen, aber es ist das eine zu sagen, alle sollten genetische Freiheit haben, sich so zu modifizieren, dass sie halt irgendwie besser irgendwo angepasst werden. Das andere ist, das wird es ja nicht umsonst geben auf dieser Welt. Und dann ist die genetische Freiheit keine genetische Freiheit, sondern dann ist es irgendwas für, so wie jetzt, reiche Leute, die mit irgendwelchen Raketen von irgendwelchen Milliardären einen Ausflug ins Weltall leisten können und die anderen müssen am Boden bleiben. Also können sich dann die reichen Leute irgendwie so modifizieren lassen, dass sie am Mond spazieren gehen können und irgendwo am Titan baden oder was weiß ich und der Rest bleibt auf der Erde und kann da irgendwo in den, weiß ich, Genbergwerken schuften oder was auch immer, keine Ahnung.
Nein, also so sehe ich das gar nicht. Ich fand es ganz interessant, ich habe ein neues Wort auch gelernt jetzt, wo ich mir das alles hier angelesen habe, auch in diesem, also durchgelesen habe in dem Paper. Und zwar, dass wir uns dann verändern, nämlich vom Homo sapiens zum Homo galacticus.
Ja, okay, gut, das ist jetzt...
Aber ich finde, Homo galacticus finde ich halt schon irgendwie, also den Namen finde ich schon recht cool. Ja,
der
also
Milchmensch das übersetzt.
Ist ja ein bisschen weit gestecktes Ziel, oder?
Nee, genau, das geht, also, wie gesagt, das sind über 500 Jahre, ja, da wo wir da sprechen. Ja.
Das Problem ist, wir mögen zwar vielleicht gern ein Homo Galacticus sein wollen, aber wir sind es halt nicht und wir werden es nicht. Ich meine, schau dir an, wie die Welt funktioniert. Wir kriegen nicht mal irgendwas hin, was über ein paar Jahre vielleicht dauern sollte. Sowas wie, nimm die Pandemie her, ja. Wir haben nichts hat die Pandemie verändert, nichts haben wir gelernt draus, nichts, überhaupt nichts. Es läuft alles genauso wie vorher. Wir haben nichts draus gelernt und zu sagen, ja, hier, wir wandeln uns jetzt hier mit einem gezielten 500-Jahres-Plan. Wir werden uns in den nächsten 500 Jahren schon irgendwie wandeln, aber nicht gezielt. Also alles, was irgendwie an zukünftigen Entwicklungen passieren wird, wird so passieren, wie die Entwicklungen in der Vergangenheit immer passiert sind. Das wird das totale Chaos sein und alles Mögliche wird passieren. Und am Ende, wenn wir Glück haben, wird es besser werden. Aber ich sehe es nicht, dass wir uns jetzt da irgendwie gezielt genetisch anpassen und dann die Milchstraße erobern. Das ist Science Fiction, aber ich sehe es, dass wir lernen werden, unser Genom zu verändern. Das werden wir machen und da wird man aufpassen müssen, dass das die Welt nicht zum Schlechteren verändert, weil das hat das Potenzial in beide Richtungen, kann ganz viele Krankheiten auslöschen, wenn wir das richtig anstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir reif genug sind, mit sowas umzugehen.
Ach, du hast da keine großen Visionen, sehe ich da schon.
Ich habe schon Visionen, aber...
Man weiß überhaupt nicht, was Gene machen, wie die Wechselwirkungen sind ja nicht ein Gen macht ein Ding, sondern das ist ja komplett absurd, was da alles passiert und wir haben keine Ahnung davon. Also man kann irgendwie Dinge verändern, die wenigen Dinge, die jetzt quasi klar sind, von welchem Gen sie da irgendwie gesteuert werden, aber das ist ja auf sehr wenige Dinge anwendbar, ne? Und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Also in 500 Jahren vielleicht dann nicht mehr, keine Ahnung.
Aber weißt du, was wir schaffen können? Wir werden es vielleicht schaffen, dass, wenn Menschen mal am Mond leben, dass sie alle lila Haare haben, so wie bei UFO.
Ja, das kriegen wir genetisch hin. Voll. Ja, aber Haare geht.
Ja, dafür ist es wieder okay, oder wie?
Ja, aber die haben ja die Haare auch, glaube ich, aus Strahlenschutzgründen oder irgendwie sowas in der Serie.
Irgendwie so war da eine Geschichte.
Sind ja wie Perücken, die sie alle aufsetzen am Mond wegen Strahlenschutz. Ja. Also es ist quasi auch so eine Art von genetischer Modifikation. Also ich finde das ja total spannend, auch in Kettecker total spannend, diese Geschichte. Aber es hat so viel Potenzial und halt so viel Potenzial zum Positiven wie zum Negativen. Und das macht mich halt immer ein bisschen skeptisch und vorsichtig, weil wir Menschen halt schon so viel verschissen haben. Also
und vor allem, wenn Leute in einem technologischen, futuristischen Zusammenhang das Wort Freiheit verwenden, da muss man höllisch aufpassen. Mir rinnt es da ganz kalt über den Rücken runter. Ist nur so ein Gedanke.
Sowohl in dem Paper als auch in dem Buch geht es ja darum, dass man das eben diskutieren muss, ja, und sollte. Und dass man es eben vielleicht in diesem Kontext der Raumfahrt und diesen langen Missionen wie zum Mars, ja, dass man einfach dann nochmal vielleicht drüber diskutiert, wie es sein kann, ja, was vielleicht möglich ist. Und das finde ich ist total okay. Ich finde es ein super spannendes Thema. Und dadurch ist es für mich schon ein bisschen weniger Science Fiction eigentlich geworden, ja, weil ja eben doch schon Sachen, sage ich jetzt einmal, im Anfangsstadium da sind, ja. Aber natürlich muss man das immer kritisch betrachten, ja. Also ich glaube, dass wir halt sehr viele Sachen, wie du gesagt hast, ja schon verschissen haben, aber gerade so im Bereich auch synthetischer Biologie, also finde ich, kann man sich da schon einiges überlegen. Also ich glaube, dass da die Basis halt auch die Medizin ist, die dahinter ist. Also in dem Paper, das möchte ich vielleicht noch ganz kurz als Beispiel anbringen, gerade bei dieser Mikrogravitation ist ja oft das Problem Gleichgewicht, räumliche Orientierung und sowas. Ja. Also es ist ja dann oft diese Störung, dass man eben dann Schwindel, Desorientierung und so auftritt. Das vestibuläre System heißt das, das ist halt im Innenohr. Und man weiß das ja von den Astronauten, die bei der ISS neu ankommen, ja, dass die halt alle mal diese Reisekrankheit haben. Ja. Ja. Also das ist ganz normal eigentlich. Und es gibt jetzt auch Menschen auf der Erde, die das halt auch haben, diese vestibulären Pathologien heißt das, ja, also diese Störungen im Gleichgewichtsorgan. Und da ist man jetzt eben auch dabei, dass man halt so Art wie implantierbare Prothesen entwickelt, ja, die dieses Gleichgewichtssystem irgendwie ersetzen oder dass diese Störung beseitigt wird. Und da denkt man auch, das ist jetzt halt zum Beispiel auch eine Forschung, ja, die jetzt in erster Linie halt ja betroffene Menschen auf der Erde abzielt, ja, aber wo du das ja dann auch für Weltraumreisende einsetzen kannst, ja, und Astronauten, um die Anpassung jetzt an die neue Gravitationsumgebung zu erleichtern, ja. Also das finde ich jetzt ein Beispiel halt von der synthetischen Biologie, die finde ich total legitim und okay.
Ja, natürlich.
Also ich finde diesen Homo Galacticus cool. Also bei mir, ich will da gleich eine Science-Fiction-Geschichte drüber schreiben.
Ja, also in dem Thema kann man auch viel machen. Das ist ja der Grund, warum Gattaca wahrscheinlich so ein guter Film ist, weil er halt sehr viel zum Nachdenken und zum Diskutieren anregt. Also darum ist das Thema vermutlich auch ein sehr, sehr gutes Thema für die Science-Fiction.
Ja, ich denke schon. Also ich finde den Film auch nach wie vor sehenswert. Also man kann ihn gleich auch empfehlen. Ich finde es eigentlich auch sehr schön, weil er sich ja, eigentlich weil er ja benachteiligt ist von Geburt an, aber eben durch seine Motivation, seinen Ehrgeiz, ja, und eben durch seine anderen Charaktereigenschaften, dass er eigentlich wieder wettmacht und dann doch Erfolg hat, ja, und dass das vielleicht wichtiger ist als Gene, ja, dass eben nicht alles vorherbestimmt ist.
Klingt nach einem guten Film. Hat der irgendwie einen Preis gewonnen wenigstens?
Ja, er hat ein paar kleinere Preise gewonnen. Er war, glaube ich, auch für größere nominiert. Ich weiß nicht, ob jetzt für einen Oscar oder sowas. Also er war so schon mittelprächtig erfolgreich, ja.
Okay, na, das ist doch gut. Es gibt zu dem Thema sicher noch jede Menge andere Science-Fiction. Vielleicht müssen wir die auch mal irgendwie aufgreifen. Ich habe gerade geschaut, es gibt ein Buch, das heißt Homo Galacticus, Homo Roboticus und das Aussterben des Menschen.
Interessant, das muss ich haben.
Ja, es ist ein Sachbuch.
Und wir haben uns immer gedacht, die KI bringt uns um und in Wirklichkeit werden es doch die Gene sein.
Tja, denkst du.
Ja, naja, aber Homo Galacticus insofern, ich meine, ist ja jetzt auch nicht unbedingt optimiert im Sinne von optimiert für die Erde, sondern optimiert für andere Orte. Das heißt, irgendwie ist das ja dann auch nicht, wenn du quasi auf den Mars optimiert bist, dann bist du jetzt nicht mehr auf die Erde optimiert oder dann kannst du vielleicht auf der Erde gar nicht mehr so gut leben. Na, wie
ja, genau.
Zum Beispiel die Expanse der Fall ist, wo die Leute eben nicht durch Veränderung, sondern von selber eben an die Schwerkraft zum Beispiel, ja, unter anderem, anpassen und dann halt für das Leben auf der Erde gar nicht mehr so gut geeignet sind. Ja.
Das Thema ist ja auch schon in einiger Science-Fiction-Literatur aufgegriffen, weil wir haben ja am Anfang festgestellt, die Leute wollen mehr Science-Fiction-Tipps allgemein und Science-Fiction-Buch-Tipps im Speziellen. Es gibt von Stephen Baxter eine ganze Buchserie, das ist die, wie heißen die, Xili-Bücher, Xili-Serie. Da geht es auch darum, über eine Menschheit in der fernen, fernen, fernen Zukunft, die auch so genetisch verändert worden ist, dass man sie gar nicht mehr wiedererkennt. Also da gibt es welche, die Bohnen auf einem Neutronenstern. Ja, also die sind komplett optimiert für sowas und andere, die wohnen irgendwo anders. Also da ist der Homo Galacticus keine Spezies mehr, sondern da ist die Menschheit ja zu kaum mehr als ehemalig verwandt wiedererkennbar unterschiedlichen Wesenheiten geworden.
Mhm. Klingt spannend, ja.
Da haben wir ein bisschen Zeit, bis es soweit wird. Also.
Ich glaube auch, dass uns da keine direkte Gefahr droht.
Nächstes Mal.
Am Anfang steht dann eher der Homo Lunaticus, kann man jetzt interpretieren, genau, wie man dann will.
Der Mensch.
Ja, oder der Mondmensch, je nachdem. War ein cooler Film. Ihr schaut euch ihn auch an in der Hörerschaft. Und wenn ihr wieder so gute Tipps habt, dann sagt das gerne in der Telegram-Gruppe oder per E-Mail. Geht ja auch Bescheid. Dann wird Evi sich dem annehmen und sich das Ganze anschauen, wenn es ein guter Film ist. Und ansonsten nicht. Bin schon gespannt, was wir in der nächsten Folge dann hören werden. Weißt du schon was?
Ja, sage ich aber nicht.
Aha, okay, gut. Dann werden wir es in 2 Wochen erfahren. Da ist dann Halloween schon vorbei. Also ein Halloween-Film wird es nicht werden.
Nein, wird es nicht.
Okay, ein Allerheiligen-Film.
Auch nicht.
Schade. Wir sind noch für Feiertage da, Totensonntag, Volkstrauertag. Naja, passt alles nicht. Buß- und Bettag.
So deprimiert.
St. Martin ist, heiliger Martinsabend. Egal.
Ein Gänsefilm.
Gänse im Weltall, genau, ja. Nein, dann lass mal den Blödsinn und mach was.
So wie das Raumschiff Entenpreis. Ja. So schön. So eine schöne Kurzgeschichte. Ah, das soll eine Buchempfehlung. Ah.
Okay, kommen wir lieber zum Veranstaltungsteil. Denn wir haben ja Veranstaltungen zum Ankündigen. Wenn all diese Feiertage, die wir jetzt aufgezählt haben, hier Totensonntag, Allerheiligen, Buß- und Bettag, St. Martin, wenn das alles vorbei ist, dann kommt irgendwann der Tag, der kein Feiertag ist, sondern einfach nur Samstag, der 30. November. Aber da werden wir in Darmstadt auftreten mit unserer Das Universum Podcast Show und die war zwischenzeitlich mal im Internet als ausverkauft angezeigt, aber es sind jetzt noch ein paar Zusatzplätze eröffnet worden, hinzugefügt worden. Das heißt, es gibt noch so ungefähr ja so 30 Zusatztickets, die man sich besorgen kann, wenn man gerne dabei sein möchte, wenn wir in Darmstadt in der Zentralstation unsere Podcast-Show aufführen. Ihr könnt euch auch schon vorbereiten für nächstes Jahr. Da treten wir in Bonn auf. Das wird der 19. März sein. Da gibt's auch schon Karten zu kaufen. Kann man sich auch schon in den Shownotes anklicken. Oder ihr besucht uns in der näheren Zukunft, zum Beispiel mich am 7. November in Graz mit der Science Buster Show. Es gibt auch am 13. und 14. November Science Buster Shows in Melk. Da wirst du auch dabei sein, Ruth, soweit ich weiß.
Ja.
Da üben wir Sachen fürs Fernsehen vor den Augen der Öffentlichkeit. Das heißt, es wird schon eine Show sein. Also wir sitzen nicht da und streiten uns über den Text oder sowas. Also es wird schon eine Show sein, aber die Show besteht aus Nummern, die halt dann später im Fernsehen kommen sollen. Und am 18.11. gibt es die Science Busters in Berlin. Und dazwischen werde ich noch am 8. November in Oberbergern sein. Das wird man nicht unbedingt kennen. Das ist jetzt keine große Metropole. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Krems, in der Nähe von Furt. Aber das wird auch keiner kennen. Egal. Da gibt es eine Bibliothek und in dieser Bibliothek machen die Leute nette Veranstaltungen und da werde ich einen Vortrag halten über eine Geschichte des Universums in 100 Sternen und um die Ankündigung zu zitieren, für das leibliche Wohl wird gesorgt. Also ich bin es nicht, der fürs leibliche Wohl sorgt, aber die Veranstalter dort, die sorgen für das leibliche Wohl. Also es könnte sich lohnen, nach Bergern zu kommen. Bist du irgendwo unterwegs, Ruth?
Na, ich bin jetzt gerade, wenn ihr das zeitnah hört, bin ich gerade noch in Lienz bei dem MINT-Festival die ganze Woche. Schaut euch das Programm an und kommt vorbei, wo auch immer ich dann sein werde. Ich werde irgendwie rumreisen in alle möglichen kleinen Gemeinden um Lienz rundherum und Osttirol übrigens, ja, falls ihr euch wundert. Nicht Linz, Lienz.
Passt. Ja, was haben wir sonst noch zu bewerben, anzukündigen?
Ich glaube, das war's. Fernsehaufzeichnungen hast du gesagt, ja, auch im November.
Ja, die habe ich noch nicht
21.
gesagt.
21. Genau, und 21. 22.
Genau, dann machen November. Wir wieder in Graz Aufzeichnungen fürs Fernsehen. Davor in Melk haben wir geübt. Am 21. und 22. wird aufgezeichnet. Das heißt, da passiert es dann vor der Kamera in echt, damit es nachher im Fernsehen kommt. Ich kann nochmal in meinen Kalender schauen. Ach hier für die Leute, die letzte Folge, das Buch von Barbara Seemann gehört haben und dann gelesen haben und es gut finden. Am 20. November gibt es eine Lesung von Barbara Seemann aus dem Buch Peter Goize im Volkstheater in Wien. Kann man auch hingehen.
Seemann heißt sie, oder? Heißt sie Seemann?
Ich weiß Seemann? Es ehrlich gesagt nicht.
Ich glaube mit Z, oder?
Ja, man schreibt es mit Z, aber man kann jetzt auch wie ein S aussprechen.
Ah. Barbara, sag Bescheid.
Ja. Also man kann auch Bücher kaufen. Das neue Buch von der Ruth kann man kaufen. Die alten Bücher von mir kann man kaufen. Man kann sich Podcasts kaufen in Evis Podcast-Firma, die wir in der letzten Folge vorgestellt haben. Also kann man nicht kaufen dort, die gibt's ja nicht. Aber wenn man einen haben will, dann kann man Evi kaufen, damit sie den Podcast kaufen, macht.
Genau. Handmade.
Genau. Genau.
Gefaltet. Origami.
Ja. Haben wir noch was anzukündigen?
Ja, dann bleibt uns nur noch, wie immer, ganz zum Schluss, uns bei euch sehr herzlich zu bedanken für eure Unterstützung. Und ihr wisst ja, die kann auch nicht finanziell ausfallen. Natürlich, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns einfach nur zuhört und nie ein Wort sagt. Vollkommen in Ordnung.
Das ist am beliebtsten.
Aber wir freuen uns auch immer, mir schon, ja. Nein, wir freuen uns immer über eure netten Nachrichten auch. Und wir freuen uns über Bewertungen auf den diversesten Podcast-Plattformen, damit uns der Algorithmus nach oben spült. Und wir freuen uns aber natürlich auch sehr über eure finanzielle Unterstützung, weil wir ja sonst von niemandem außer euch Geld bekommen. Seit dem letzten Mal haben uns auch wieder ein paar Leute mit finanzieller Unterstützung begossen. Nämlich ganz herzlichen Dank an Astrid, an Jürgen, an Roman, danke David, Linda und Markus.
Ganz
und
danke vielen Dank.
Patrick für das Abschließen eines Spenden-Abos. Das ist uns natürlich am allerliebsten.
Ja, vielen Dank.
Und das war's dann
das
für
war's
heute,
dann.
Oder?
Ja, wenn ihr auch wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann schaut in die Shownotes auf dasuniversum.at. Wenn ihr uns Dinge schreiben wollt, die keine Fragen sind, dann macht das unter der Adresse hello@dasuniversum.at. Und wenn ihr den Podcast weiterhören wollt, dann macht einfach genau das Gleiche nochmal, was ihr dieses Mal gemacht habt, um diesen Podcast zu hören. Denn in 2 Wochen wird es wieder eine neue Podcast-Folge geben. Und bis es soweit ist, verabschieden wir uns und sagen Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.